Und damit herzlich willkommen zum Open Science Radio, die Ausgabe 26, heute am Mittwoch, den 29. Oktober 2014. Mit dabei wie immer der Konrad.
Und der Matthias. Hallihallo.
Moin.
Ja, ich kann schon mal sagen, eigentlich Ordnung, Struktur, Disziplin. Die Leute können sich auf ein wohl vorgefertigte Struktur hier freuen. Wir versuchen zumindest dieses Mal. Also wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen strukturierter vorgehen. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt gebündelt, Themen und themenweise. Also wir hoffen, es ist besser so. Schauen wir mal.
Ja. Wir werden sehen, wie das Ganze funktioniert. Im Zweifel, also ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Übersichtlichkeit nutzt, glaube ich, uns auch so ein bisschen zur Übersichtlichkeit.
Ja,
ne? So im Vorfeld, ja. Wenn man sich so mal überlegt, was ist denn eigentlich die Kernaussage von den Dingen, die man ansprechen will. Das ist irgendwie, hatte ich so das Gefühl, hat schon im Vorfeld so ein bisschen dazu beigetragen, dass man sich ein Stückchen weit Argumentation und sowas zurechtlegt.
Genau. Ich meine, bei unseren Schwerpunktthemen haben wir das ja meistens schon gehabt in der Art, aber bei den News macht das auch schon sehr viel Sinn, da wir mittlerweile auch schon so einen großen Schwall an News teilweise haben, die ja dann sich zu irgendwelchen Klumpen verdichten können und sich dann sozusagen Subthemen herausbilden.
Ja, absolut.
Ja,
na, dann lass uns
gleich mal los, ne?
Genau, dann lass uns doch mal mit ein bisschen Hausmeisterei einsteigen. Im Nachtrag zur letzten Folge hat sich dann jetzt noch ein bisschen was ergeben, gar nicht mal so sehr viel, aber mir sind da noch zwei Dinge vornehmlich vor die Flinte gelaufen. Und zwar hatte ich in der letzten Folge vorgestellt das Paper von Kaya Scheliger und Sascha Friesike. Dazu gibt es jetzt den Zugriff auf die Interviews, die diesem Artikel zugrunde lagen. Das Ganze beruhte ja auf qualitativen Interviews, die vor allen Dingen der Kaya Scheliger durchgeführt hat. Und der hat jetzt die gesamten Interviews, die er für diesen Artikel geführt hat, bei Zenodo hinterlegt. Und da gibt es eine ganz gute Linksammlung vom Opening Science Tumblr oder Microblog, was ja von den Kollegen vom HIG geführt wird. Und da verlinke ich einfach mal auf diese Seite. Die haben nämlich einfach mal alle Interviews zusammengeführt.
Sehr gut. Über den Sascha Friesike bin ich jetzt in Würzburg gestolpert. Und zwar im Zuge der Open Access Week, wir haben euch ja vorgewarnt, hab ich mit jemandem von der Universitätsbibliothek zwei Vorträge gehalten und vor dem einen hatte ich einen Anruf bekommen. Und zwar von jemandem aus der BWL. Und das ist für mich eher ungewöhnlich, da ich in den Lebenswissenschaften arbeite. Und wie sich herausstellte, war das der Sascha Friesike, der dann auch später zu dem Talk mit dazugestoßen ist. Das war sehr nett und wir hatten danach auch noch ein nettes Gespräch. Der hat eine Vertretungsprofessur in Würzburg angetreten. Also nebenbei ist er noch in Berlin, aber hat auch diese Vertretungsprofessur momentan.
Ah ja. Und konnte er dich schon zuordnen oder?
Ich glaube nicht, nein. Okay.
Die implizite Frage ist natürlich,
kennt er uns?
Kennt er uns?
hab ich gar nicht gefragt, vermaledeit. Das ist ein guter Punkt, bin ich gar nicht drauf gekommen.
Ja, es wäre jetzt natürlich schön fürs Ego gewesen, wenn du jetzt sofort gesagt hättest, na klar, kannte er mich und wusste auch sofort, wo er mich hinzutun hat. Ach naja, wir podcasten noch ein halbes Jahr und dann geht sowas auch.
Wir sind nicht für die Massen.
Naja. Genau.
Ja, aber wir hatten ein sehr nettes Gespräch auch bezüglich verschiedenster Projekte, die er hat und das ist, denke ich, ja, da kann man sich auf einige nette Sachen freuen.
Ja, ich mag auch, der hat ja relativ früh angefangen oder anders, der ist mir schon relativ früh mal über den Weg gelaufen, weil er sich als einer der ersteren nach der Gründung vom HIG oder zur Gründung vom HIG schon, also als es diese Google-Anschubfinanzierung gab, sofort dran gemacht hat, zu dieser ersten Eröffnungskonferenz schon mal Open Science-Artikel zu veröffentlichen. Mhm. Und eine seiner Beiträge war eine, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich da danach nochmal einen Link raussuchen, war eine über, wie nennt man sowas, ein Vergleich oder Gegenüberstellung, trifft es glaube ich ganz gut, der verschiedenen Open Science Denkschulen.
eine komparative Analyse.
Genau, und das hat er gemacht, in auch am Ende sozusagen zusammendestilliert in eine Grafik, was ich ganz einfach zu erschließend fand. Und da ist er mir relativ früh schon über den Weg gelaufen. Ich habe ihn dann, glaube ich, einmal oder zweimal getroffen, aber man liest ihn dann doch immer wieder, wenn man zumindest in der deutschsprachigen oder in der in Deutschland verankerten Wissenschaft zum Thema Open Science so unterwegs ist, dann läuft man ihm immer wieder über den Weg.
Genau.
Genau, und als zweiten Nachtrag, wir hatten das letzte Mal über Protocols.io gesprochen. Und wo es also darum ging, dass man sozusagen Protokolle von seinen Versuchen, von seinen Versuchsanordnungen oder ähnlichem zur Verfügung stellt und transparent und öffentlich macht. Und wir hatten ja des Öfteren in der letzten Sendung mal so das Stichwort, das XYZ der Wissenschaften, ne? Also hieß ja dann auch die Folge, und hatten da unter anderem Google Science erwähnt, die ja so das GitHub der Wissenschaften werden wollten oder was irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist mir jetzt noch eine weitere Anwendung zum Thema Protokolle über den Weg gelaufen, die tatsächlich auf GitHub beruht und nennt sich Scientific Protocols. Ist unter scientificprotocols.org erreichbar. Und man kann auch mit seinem GitHub-Account sich da einfach anmelden. Und es funktioniert in der Tat ähnlich wie GitHub. Das heißt also, man hat so eine Möglichkeit, da sich so ein paar Protokolle schon anzugucken. Oder was heißt ein paar Protokolle? Es sind einige hundert schon online. Und ich habe jetzt da nicht wahnsinnig viel Ahnung von dem, was da in diesen Protokollen steht. Aber ich finde das zumindest recht einfach erschlossen. Also du hast sozusagen so eine Protokollsektion, wo ein Abstract eingestellt ist. Du hast sozusagen eine Auflistung aller Materialien und Reagenzen, die du brauchst. Du hast eine Auflistung des Equipments. Du hast üblicherweise Auflistung der Software. Und dann hast du halt eine Beschreibung des Prozederes und halt alles, was du sonst noch brauchst. Referenzen eventuell, hast dazu dann eine Diskussionsseite, die nach so einem Commons-Prinzip funktioniert. Und du hast unter anderem eine Revisionsansicht, wie so ein Versionierungsprotokoll, so ein Changes-Protokoll. Und das ganze Ding basiert auf GIST oder GIST. Ne? Also,
GIST von GitHub,
genau. Genau, dieses Code-Snippet, diese Code-Snippet-Funktionalität von GitHub. Und ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, ob das irgendwie ein sinnvolles Herangehen ist, aber ich fand das zumindest relativ gut nachvollziehbar.
Ich finde auch, das ist auch nett anzusteuern und so. Ich bin immer noch im Überlegen, ob die nicht irgendwie die Materialien auch irgendwie bei Zenodo oder sowas dumpen sollten, dass man wirklich so einen festen Identifier auch bekommt, eine DOI oder sowas. Das wäre vielleicht noch der nächste Schritt, der ganz cool wäre. Ja. Dass man wirklich auch darauf verweisen kann, theoretisch. Denn so ein GIST kann man relativ leicht löschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die gewährleisten, dass das permanent ist. Aber es ist zumindest von der Usability ganz nett.
Ja, also was ich, du hast ja die Möglichkeit, GitHub Code genau über Zenodo sozusagen mit einer DOI ausstatten zu lassen. Ne? Ich weiß nicht, ob die da schon das bei Scientific Protocols auch implementiert haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine der weiteren Ausbaustufen sein könnte. Dahinter steht ja im Übrigen auch die Reproducibility Initiative, über die wir auch schon mal gesprochen hatten.
Genau. Also. Ja, definitiv cool. Ich werde es weiterempfehlen.
So.
Ja, dann tauchen wir gleich mal in die News ein, ne? Würde ich fast sagen.
Ja.
Und zwar fangen wir erstmal an, News zum Thema Open Access. Was heißt, das auch im weiteren Sinne? Wir hatten das letzte Mal schon genannt, das Foster Open Science. Das ist eine Initiative, EU-finanzierte Initiative, die Open Access, Open Science pushen möchte. Und wir hatten von den verschiedenen Events gesprochen. Und sie haben noch ein anderes Format. Das ist auch eine Konferenz, die in München am MPI stattfinden wird. Ich glaube, München hat mehrere MPIs. Ich weiß gar nicht jetzt, welches, muss ich gestehen. Auf jeden Fall geht es darum, sogenannte Open Access Ambassadors einzuladen und auf den Weg zu bringen, dann diesen Gedanken nach außen zu tragen. Das findet im Dezember statt und ist meines Erachtens leider eingeschränkt auf Leute vom MPI selber oder von der nicht vom Münchner, sondern von allgemein von den verschiedenen Max-Planck-Instituten. Und die wollen, glaube ich, 80 Ambassadors da zusammenbringen und dann entsprechend wieder hinaus in die Welt schicken.
Mhm. Also Ambassadors sind in dem Fall PhD-Students, ne?
Es sind, glaube ich, die nennen es allgemein Early Career Step. Das heißt PhDs, auch noch Postdocs und sogar Young Group Leaders. Okay. Das geht auch noch.
Genau, das Ganze findet wohl statt in der Zentrale der Max-Planck-Gesellschaft, die auch in München ist. Und zwar wird das Ganze organisiert von der Max-Planck Digital Library, von der wir ja auch schon des Öfteren mal hier die Rede hatten. Ist, glaube ich, sogar eine der digital ausgerichteten Bibliotheken, die als erste in Deutschland auch ein Repository hatte, wenn ich mich nicht täusche.
Kann sehr gut sein. Okay. Dann war der Ulrich Herb mal wieder fleißig.
Ja. Der Ulrich Herb macht immer tolle, tolle so Sachen so als Anfang. Der fängt immer an, habe ich das Gefühl, so Ideen auszuklügeln und dann geht er so den ersten Schritt und stellt sie bei sich ins Blog und so ein bisschen mit der impliziten Aufforderung, hier, ich habe da mal so angefangen, das ist so das Simpelste, was man machen kann, hier sind alle meine Daten, vielleicht hat ja jemand Lust, da so ein bisschen weiterzumachen. Und tatsächlich ist es immer relativ einfach, was er sich da aussucht, also im Sinne einfach umzusetzen. Ne? Also die Daten sind verfügbar und er tut es halt dann einfach, genauso wie jetzt in dem Fall.
Genau. Was hat er denn gemacht?
Achso, das war, stimmt. Es ist schön, wenn man so auf die Shownotes guckt und das so liest und dann aber vergisst zu sagen, worum es denn eigentlich
ist. Ist ja eigentlich alles klar, ne?
Genau. Er hat eine Open Access Heatmap gemacht. Ne? Also Heatmap kennt man ja als sozusagen Datenvisualisierungsmethode. Gibt es vielleicht auch woanders, weiß ich nicht so genau.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei, es ist ja eigentlich immer Datenvisualisierung, ne? Also welche Daten
aber, aber natürlich in verschiedensten Feldern.
Genau. Das, ja. Wo du sozusagen die Intensität des Datums, sei es zum Beispiel die Anzahl von irgendwas oder vielleicht die Stärke von irgendwas, über die Farbe markieren kannst und wie man sich so eine Hitzekarte vorstellen würde, je dunkler die Farbe, je dunkler also das Rot, desto wärmer ist etwas, desto mehr Intensität hat es, desto mehr in dem Fall beispielsweise, desto mehr Anzahl besitzt es. Und was er halt gemacht hat, er hat sich so einen Datensatz vom Directory of Open Access Journal heruntergeladen, was ganz nett ist, weil die nämlich die Datensätze direkt zum Download als CSV, glaube ich, anbieten.
Das ist praktisch, ja.
Und das hat er mal mit CartoDB versucht auszuwerten. CartoDB ist so ein Webservice, wo du verschiedene Arten von Karten von Karten erstellen kannst zur Datenvisualisierung. Also du hast, die Gemeinsamkeit ist, du hast immer eine geografische Karte darunter liegen. Der Maßstab kann jetzt unterschiedlich sein, das kann eine Weltkarte sein, das kann aber auch eine Stadtkarte sein oder ähnliches. Und legst oder kannst über diese Karten verschiedene Layer legen, die dann unterschiedliche Informationsparameter abbilden. Und kannst diese Layer in ihrer Visualisierungsart dann entsprechend gestalten. Also du könntest, du kannst so eine Anzahl von vorgefertigten Sets benutzen. Du kannst aber auch über SQL beispielsweise selbst daran rumschrauben. Du kannst ein eigenes CSS hochladen oder verändern. Also die Möglichkeiten, das Ganze für sich anzupassen, sind da sehr vielfältig. Und das ist im Grunde frei verfügbar. Da gibt es also schon in der Free-Version kannst du bis zu 5 Karten anlegen. Also da kann man auch mal sich einfach anmelden und dann mal reinschnuppern, ohne dass man gleich Geld zahlen muss. Aber ich finde das ein sehr nützliches Tool, weil es auch relativ einfach zu benutzen ist. Also man kann da ziemlich gut einsteigen, ohne sich da tagelang beschäftigen mit zu müssen.
Ja, und eine schöne interaktive Grafik, die dann da herausfällt, das ist wirklich praktisch.
Genau. Und der Uwe, Uwe sage ich schon, der Ulrich hat genau das gemacht, um mal so eine Heatmap zu erstellen, in der er darstellt, wie viele Open Access Journals es pro Land gibt. Und dann das Ganze auf so eine Weltkarte projiziert und klar ist das jetzt so ein bisschen erwartungskonform, ne? Also man weiß halt ungefähr oder man kann ungefähr tippen, welche Länder da mit sehr viel Open Access Journals pro Land aufwarten, aber es gibt da durchaus auch überraschende Kandidaten. Beispielsweise war mir gar nicht so bewusst, dass Australien so weit in der Mitte oder relativ weit vorne mitspielt. Und was mir auch nicht bewusst war, ist, dass Indien tatsächlich so weit vorne mitspielt.
Ja, stimmt.
Oder Brasilien, ne? Also Brasilien noch mit 936 Journals noch fast doppelt so viel wie in Indien existieren.
Ja, aber hat Brasilien nicht durch das SAI-Logo da entsprechend starken Rückenwind?
Ja, ja.
Durch das, wenn das damit reingezählt wird, könnte das ja der Fall sein.
Genau. Also das Schöne bei CartoDB oder bei dieser Umsetzung auch in dieser Open Access Heatmap ist halt, dass man die Karte interaktiv wirklich auch nutzen kann. Das heißt, du kannst reinzoomen, rauszoomen. Du kannst, wenn du auf die Länder klickst, kriegst du so ein kleines Infofeld, auf welches Land du da geklickt hast und wie viel Journals in diesem Land als Open Access Journals verzeichnet sind, existieren. Und das finde ich echt spannend. Also da kann man dann auch so ein bisschen implizit, oder was heißt implizit, eigentlich sogar sehr direkt Vergleiche anstellen, die man sonst halt eher nicht so auf dem Schirm hat. Beispielsweise der Vergleich Deutschland versus Spanien. Spanien ist jetzt nicht so unbedingt der Open Access Vorreiter in meiner Wahrnehmung, aber tatsächlich hat es irgendwie 80% mehr Open Access Journals. Mhm. Ne? Also Deutschland ist irgendwo bei 340 und Spanien ist tatsächlich bei über 530 mittlerweile, was mir in meiner Wahrnehmung absolut nicht bewusst war. Genauso wie Ägypten, 479.
Das fällt total raus, das finde ich auch, also rein von der Wahrnehmung.
Ja,
das
ist wirklich enorm. Wahnsinn. Und für sowas ist diese Art der Visualisierung natürlich ganz hervorragend, weil tatsächlich kann jeder in Ländergrenzen denken. Das ist also so eine Abstraktionsebene, die uns sehr, sehr bekannt ist.
So traurig das auch ist.
Ja, tatsächlich.
Wir sind doch alle eine Menschheit.
Ja.
Na ja, gut. Ja, nee, das ist wirklich schön.
Genau.
Ja, dann also weiter so, Ulrich. Wir freuen uns schon auf den nächsten Hack. Ja, okay. Vielleicht auch noch was zum Thema Open Access. Wer sich beeilt und gerade noch ein Paper herumliegen hat und nicht weiß, wo er es publizieren möchte, wie wäre es mit PeerJ? PeerJ hat bis Ende November die Aktion laufen, dass sie kostenlos Paper publizieren. Wir bekommen kein Geld dafür. wir sind große Anhänger von PeerJ, aber wir bekommen leider kein Geld dafür. Nein. Ja, das ist, denke ich, nur, ich glaube, die hatten das aber schon mal. Ich glaube, besonders am Anfang haben sie damit, glaube ich, viele Leute angezogen, einfach mal testweise Artikel zu publizieren. Und ja, ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Vielleicht kriege ich auch noch was rein.
Mhm. Das Ganze ist jetzt natürlich wie in der letzten Woche so oft im Rahmen der Open Access Week publik gemacht worden. Weil man natürlich auch da eine ganz dankbare Audienz hat, geht aber weit über die Open Access Week hinaus, bis Ende November, hattest du gesagt, ne?
Genau. Hm. Genau.
Was mir letztens übrigens mal passiert ist, ich dachte so, Mensch, wir erwähnen eigentlich in jeder Folge neben LSW auf jeden Fall auch PeerJ.
Stimmt. Ne,
wenn ich mich so recht erinnere. Und dann dachte ich mir so, warte mal, du bist doch aber noch nie so richtig in der Artikel-Section von PLJ unterwegs gewesen. Und dann bin ich da einfach mal rein und habe mal so geguckt, was da eigentlich so für Artikel rumliegen. Mhm. Und tatsächlich, was mir gar nicht so bewusst war, du kannst halt, wenn du in diese Artikel-Sections reingehst, hast du ja oben so eine Suchzeile und darunter hast du die Suchergebnisse und da steht dann immer See All Subject Areas. Und wenn du draufklickst, geht so ein Bereich auf, wo du sozusagen nochmal filtern kannst nach den jeweiligen Disziplinen, wissenschaftlichen Disziplinen. Also kannst du irgendwie so Parasitologie, Zoologie, Bioinformatics, sonst was. Kannst es auch noch gröber strukturieren, dass du halt nur die Filter in der Biology angezeigt bekommst oder in der Medizin. Du kannst aber auch General anklicken. Und tatsächlich gibt es mittlerweile weitaus mehr bei PeerJ als ausschließlich biomedizinische Paper. Ne? Also hier gibt es schon
gar nicht gesehen.
Okay. Science Policy, Statistics, Computational Science, Ethical Issues, HCI. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und wenn man mal so auf Science Policy unterwegs ist, dann finden sich da tatsächlich auch echt spannende Paper, die so ein bisschen Allgemeingültigkeit haben. Also so das Aktuellste ist da gerade Gender Differences in Conference Presentations. Also
das ist mal
cool. Und es ist ja tatsächlich auch ein wahnsinnig aktuelles Thema, ne? Also wie oft da hat man sich in den letzten 12, 24 Monaten so mal Konferenzen oder irgendwelche Veranstaltungen, auf denen man mal angeguckt und sich gedacht hat, ja, da sitzen halt dann wieder die typischen Male White Mid 40s auf den Panels. Wo sind eigentlich die Frauen, die da mit drauf gehören?
Ne, und es ist halt die Frage, ob das die Verteilung innerhalb der akademischen Struktur auch widerspiegelt. Ne? Hast du das gelesen, das Paper? Oder? Denn,
nee. Ne?
Ja. Denn das ist wahrscheinlich einfach nur repräsentiert das einfach ganz klar. Und dann, wenn dein Pool halt so aufgebaut ist, dann ist auch das Unterset, was du da, oder wie sagt man, die Untermenge, die du rausnimmst, natürlich, wenn sie repräsentativ sein soll, wahrscheinlich genauso aufgebaut.
Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall sehr spannende Paper, gerade in dieser Science Policy Sektion fand ich. Also auch beispielsweise mal ein Paper von David Solomon, der sich mal bei den Mega-Journals angeguckt hat, wie sich das da eigentlich mit den Artikelkosten verhält. Dann gibt es hier noch ein Paper, wo es um den Vergleich von Citations und Index Numbers zwischen Web of Science und Scopus und Google Scholar und sowas geht. Data Reuse und Data Citation Papers. Also es ist wirklich spannend. Und, ich war ganz erstaunt, weil ich PeerJ tatsächlich eher so in die biomedizinische Ecke auch gedrückt hatte.
Muss ich eigentlich auch sagen, von meiner Wahrnehmung war das immer so. Und auch die meisten, sagen wir mal so, die Headline-Stories sind ja meistens sind eigentlich immer biologisch.
Genau. Also da ist natürlich auch die Masse der Einreichungen auch wesentlich höher. Aber ich bin da sehr erfreut zu sehen, dass es auch in die Richtung geht.
Ja, wobei das auch so andere Journale wie, sagen wir mal, PLOS Computational Biology oder so, die machen natürlich auch manchmal solche Meta-Sachen, solche Meta-Science-Artikel oder Opinions dazu. Ja, okay. Gut. Ah, und dann einer deiner Lieblingsprojekte hat wieder losgelegt.
Oh ja, es gab natürlich im Rahmen der Open Access Week auch Neuigkeiten vom Open Access Button. Na, wir, wir erinnern uns ja, Open Access Button, als die original gestartet sind, so ziemlich genau vor anderthalb Jahren auf dieser Berlin 11 Satellite Conference, die von Spark organisiert wurde. Und das Ganze hatte sich ja anfänglich in der Version 1.0 eher so ein bisschen auf so einen, wie nennt man eigentlich sowas, auf so einen elektronischen Pranger. Also jetzt nicht böse.
Ich weiß nicht genau, was du meinst.
Nicht böse gemeint, aber die Funktionalität war ja tatsächlich eher wie so ein Alert-Button. Ne? Also ich laufe hier gegen eine Paywall und melde das dann an der Stelle und das Ganze wird aufgezeichnet und wird auf eine Karte gepackt und es ist einsichtig sozusagen aus der Auswertung der Karte, aus der Gegenüberstellung, wo sind eigentlich die Zugriffe auf Paper, in welcher Region liegen die und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gab es ja recht früh schon die Meldung, dass das Team um den Open Access Button das Ganze natürlich auch um Features und Funktionalitäten erweitern wollen würde. Und dazu haben sie dann in einem Crowdfunding-Projekt auch Geld eingesammelt und sind da, jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen im Sinne von, sie sind halt nicht an das selbstgesteckte Ziel rangekommen. Sie haben von 20.000 Pfund, glaube ich, knapp über 2.000 erreicht, haben aber trotzdem dann angefangen, einfach weiterzuentwickeln. Und dann hatten wir vor kurzem auch nochmal das angesprochen, dass im Rahmen dieser Mozilla Science Initiative, da gab es mal diesen Global Coding Day oder sowas in dem Dreh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es genannt hatten. Aber im Rahmen dessen wurde da auch einiges am Open Access Button rumgeklöppelt und tatsächlich ist jetzt zur Open Access Week 2014 die Version 2.0 offiziell gestartet und wir verlinken mal den Blogpost dazu, der vom Team des Open Access Buttons selber kommt. Es gibt auch eine kleine Videoaufzeichnung, die sie über Google Hangout gemacht hatten, von der Präsentation des Launches. Und was sie gemacht haben ist, sie sind tatsächlich so ein Stückchen eher in die Richtung Community gegangen. Und haben halt beispielsweise einen Blog eingerichtet. Mhm. Sie haben neue Browser-Plugins entwickelt. Das heißt also, es geht jetzt nicht mehr nur um das über das Bookmarklet, sondern man kann direkt im Browser-Plugin das Ganze jetzt nutzen. Sie haben das Bookmarklet selber aufpoliert, funktioniert jetzt ein bisschen zuverlässiger und ist auch ein bisschen glattpolierter, ein bisschen netter anzusehen. Was sie aber vor allen Dingen gemacht haben, ist, sie sind dazu übergegangen, den Nutzern vom Open Access Button Profil zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich lassen sich in diesem Profil beispielsweise die Paper wiederfinden, die man die man gemeldet hat, dass man nicht auf sie zugreifen kann. Mhm. Und was sie machen, ich habe dazu auch einen eigenen kleinen Blogpost geschrieben, den ich auch mit verlinke, wo ich mal auch so ein paar Screenshots reingetan habe, zwei. Sie haben halt in dem Moment, wo man über das Bookmarklet jetzt ein Closed Access Paper meldet, listen sie das nicht nur in deinem Profil, sondern sie geben dir instantan über das Bookmarklet ein Feedback zurück, wo du eventuell unter welchen Links du dieses Paper frei zur Verfügung finden könntest, wenn es denn schon irgendwo anders zu finden ist. Ne? Also ich habe es jetzt mal ausprobiert über einen Paper, was ich bei Scientific American markiert habe und tatsächlich ließ sich das über Google Scholar in einer, offenen Version finden.
Mhm. Das rohe Manuskript wahrscheinlich oder so, ne?
Nee, ich glaube, es war tatsächlich ein Paper, was irgendwo rumlag. Da hatte sich das jemand von Scientific American gezogen und hat es da als PDF abgelegt. Und tatsächlich findet man dann auch so ein bisschen Metadaten, ne? Also wie viele Paper beispielsweise auf das Paper, was man gemeldet hat, verlinken oder wie viel damit wie viel damit in Zusammenhang stehen könnten. Also beispielsweise du suchst ein Paper über, Twitter-Nutzung in der Wissenschaft Und dann findest du da aufgelistet halt die 5, 6, 7, 8 anderen Paper, die sich mit demselben Thema beschäftigen. Hm. Du findest außerdem zusätzliche Info, beispielsweise auf wie viel Wunschlisten von Nutzern dieses Paper ist. Ne? Also wie viele andere Leute haben gesagt, ich kann dieses Paper hinter dieser Paywall nicht erreichen. Und was ja auch mal eine ganz, ganz spannende Zahl ist. Ne? Also ja,
wie groß ist der Druck?
Genau, genau. Spannender zumindest als die reine Zuordnung auf die geografische Lage. Also woher ist der Zugriff auf das Paper erfolgt? Und das finde ich schon ganz, ganz schön. Und dann kannst du direkt über den Button auch zurückmelden, ob du jetzt darauf Zugriff hattest oder nicht. Das heißt also, findet unter diesen Links, wo du eventuell das Paper offen finden könntest, wenn da nichts dabei ist, sagst du einfach, nee, habe ich nicht, dann
das ist gut.
Geht das Thema in dein geht das Paper in dein Profil und wird zu deiner Wishlist hinzugefügt. Und wenn du das Paper irgendwo findest, dann sagst du einfach, jo, ich habe Access und dann rutscht der sozusagen eine Ebene nach oben und wird als erster Link angezeigt, weil da das Paper abrufbar ist.
Ja, das ist gut. Man könnte jetzt in Anlehnung an unsere letzte Sendung als letzten Link immer auf so eine Schattenbibliothek verweisen. Okay, okay. Wie auch immer. Ja, wir verweisen auf Open Science Radio Nummer 25. Ja, ja, es ist doch interessant. Also wobei ich auch, ich finde auch diese, die Ortsinformation finde ich eigentlich ganz interessant. Ich bin bei mir immer wieder erstaunt. Ich bekomme auf ResearchGate immer wieder Anfragen von Papern, die, an die die Leute nicht rankommen. Mhm. Und ja, da sind viele, sagen wir mal so, aus Indien habe ich relativ häufig was, aber auch aus europäischen Staaten und auch aus Deutschland. Finde ich immer wieder interessant.
Ja. Okay.
Ja. Cool. Also hätte ich nicht gedacht, denn das sind auch teilweise relativ große Sachen, also größere Journale, wo das reingelandet ist. Naja gut, ich muss radikaler Open Access publizieren, dann habe ich diese Anfragen auch nicht mehr. Wie schon gesagt, ich kann es immer auf meine Kooperationspartner schieben. Naja gut. Genau. Ja, aber es ist doch erstaunlich, dass auch innerhalb von Deutschland halt da ein gewisses Paper nicht rangekommen wird. Das ist jetzt nicht nur so ein, und sagen wir so, wenn das schon bei uns der Fall ist, dann wie sieht es dann in anderen Ländern aus? Das ist vielleicht sogar noch intensiver, ein noch stärkeres Problem.
Ja.
Ja, auch im Zuge der Open Access Week hat Netzpolitik einen schönen Dreiteiler verfasst, der relativ lesenswert ist und einfach so ein bisschen die Historie aufrollt und verschiedene Aspekte beleuchtet. Also das ist eigentlich ein guter Einstieg in das Thema für die Leute, die das vielleicht noch nicht so auf dem Radar haben, beziehungsweise um Lücken zu füllen.
Hm. Ja. Genau, das Ganze geschrieben von Jeanette Hofmann und Benjamin Bergemann. Beide vom Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung, die beide so zu digitalen Publikationsprozessen auch unterwegs sind. Und ich glaube, das kommt aus dieser Projektgruppe, wie heißt es denn, Internet Policy oder Politik, Politikfeld Internet, genau. Mhm. Da kommt das her, genau, die haben drei Beiträge als so eine kleine Reihe geschrieben, wo sie sich das Thema mal annehmen. Alles genau. unter dem Kernaspekt sozusagen Open Access auf dem Weg zur politischen Erfolgsgeschichte, Fragezeichen.
Mhm. Genau. Ich bin gar nicht jetzt sicher, ob das nächste auch im Zuge der Open Access Week stattfand, aber das passt leider zu gut aufs Auge, passt gerade zu gut. De Gruyter, sage ich es eigentlich richtig, oder wie werden die eigentlich genau ausgesprochen? De Gruyter, ne? Nennt 8 seiner Journale um und packt den Präfix Open davor. Das sind jetzt, glaube ich, nicht so die Flaggschiff-Journale von denen, das ist hier Central European Journal of Physics. Heißt jetzt Open Physics. Oder Central European Journal of Mathematics heißt jetzt Open Mathematics. Central European Journal of Chemistry heißt jetzt Open Chemistry und so weiter. Ihr könnt euch das Prinzip vorstellen. Also gut, ich denke, es ist ein netter Ansatz. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ja gut, die wollen ein bisschen auf die Open Access Schiene springen. Das ist jetzt vielleicht hier ein erster Schritt in die Richtung. Ich muss eigentlich sagen, auch diese, häufig zumindest diese Journale mit einer geografischen Angabe und dem Thema des Feldes nicht unbedingt so gut. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, und es hat natürlich immer den diesen Open-Washing-Beigeschmack nach wie vor.
Sie haben uns noch nicht überzeugt. Es ist gut, ihr macht weiter so, aber ihr habt uns noch nicht überzeugt. Ja. Gut, aber wie schon gesagt, es ist ein weiter Schritt in die Richtung. Ich denke, das ist doch schon mal ganz gut. Und auch hier, die haben sogar für einige von denen Open Geoscience und Open Engineering wie auch Open Computer Science haben momentan keine Article Processing Charges. Also das heißt, man kann da momentan noch für umsonst publizieren.
Ja, und tatsächlich wollen sie den Back-Katalog der genau dieser Journale, die sie jetzt in die Offenheit überführt haben, ab Januar dann auch rückwärtig voll zur Verfügung stellen, mhm. offen.
Genau.
Also,
das ist ein guter Schritt.
Ja. Werden wir beobachten.
Genau. Ihr macht euch, Jungs. Gut. Ja, dann gehen wir mal gleich zum nächsten Themenblock im Bereich der News. Und zwar Themenblock Peer Review und Metrics. Ich bin gar nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben es schon beim letzten Mal erwähnt, unser Open Science Peer Review Oath, den wir im Zuge eines Workshops mal erstellt haben, der ist jetzt mittlerweile auf Zenodo zu finden. Lustigerweise, wir wollten den eigentlich bei BioArchive draufstellen und da gab es Probleme, weil das nicht in das Format gepasst hat, also inhaltlich. Na gut, das wurde dann bei Zenodo jetzt untergebracht und soll dann in naher Zukunft in einem Journal entsprechend auch publiziert werden. Wir haben das denn getan, um noch ein bisschen Feedback zu bekommen. Das ist noch bis morgen, also jetzt, unsere Aufnahme ist hier jetzt am Mittwoch, den 29.10.2014 und bis Freitag, den 31.10. kann man noch Feedback einreichen und dann soll das Ganze entsprechend den Weg eines normalen Papers nehmen und entsprechend gepeer-reviewed werden und dann hoffentlich veröffentlicht werden. Mhm. Jo, gut.
Ich bin mir gar nicht sicher, von wem der nächste Link kommt. Kommt der
ich von bin mir auch nicht ganz sicher. Das ist ja wieder einer von diesen. Überlegen wir mal.
Genau. Da ich ihn jetzt nicht so gegenwärtig habe, kann man ihn aber zumindest zurückführen auf etwas, was wir auch in der letzten Episode angesprochen hatten. Und zwar hatten wir uns darüber unterhalten, dass PubChase, glaube ich, das ganze Thema Peer Review mal ein bisschen tiefergehend angehen will. Und zwar, dass man die Review-Artikel sozusagen auch unter dem Aspekt einer eigenen wissenschaftlichen Publikation sehen kann. Vorausgesetzt, sie beschäftigen sich auf einem gewissen wissenschaftlichen Niveau mit einem Thema.
Kleine Korrektur, nicht PubChase, sondern PubLons, ne?
Oh, PubLons, genau.
PubLons, ja.
Und dazu passt jetzt ein Beitrag, der auf dem Blog von Impact Story erschienen ist, unter dem Titel Three Important Steps to Getting More Credit for Your Peer Reviews. Hatten wir ja also in der letzten Folge schon, dass man sozusagen genau für, wenn man sich schon die Arbeit macht und Peer Reviews schreibt oder Reviews zu wissenschaftlichen Beiträgen schreibt, dass man dafür auch ein bisschen Credit, ein bisschen Reputation bekommt.
Denke ich, wird die ganze Sache sehr aufwerten, wenn das sich mal durchsetzen wird.
Genau. Und in diesem Atemzug wieder zurück zu PJ. Wir sollten uns das wirklich bezahlen lassen.
Ja, ich kann mal anfragen. Zumindest ein T-Shirt hätte ich gerne.
Genau. Ja, wir haben in einer der früheren Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben, mal etwas erwähnt zu einer Befragung und zur statistischen Auswertung, die Peer Review mal veröffentlicht hat, zu dem, wer veröffentlicht da eigentlich, aus welchen Bereichen kommen sie und so weiter und so fort. Und jetzt hat Peer Review wieder mal die Tür aufgemacht zu ihren eigenen Metadaten sozusagen und haben sich mal angeguckt, wie das eigentlich bei Ihnen aussieht im Umgang mit Peer Review, also bei den Artikeln, die auf PeerJ erschienen sind. Und da gibt es, glaube ich, die Möglichkeit zu sagen, dass die Peer Review von diesen von diesen Beiträgen auch öffentlich stattfinden soll oder offen stattfinden soll oder auch nicht. Und da haben sie jetzt einfach mal offengelegt, wie viele oder wie das Verhältnis aussieht zwischen den Autoren, die dieses Feature nutzen und denen, die das nicht nutzen.
Und es sieht sehr gut aus, muss man sagen. Also 80% der Autoren sagen, ja, hier ist meine komplette History. Das ist, finde ich, einen guten Schnitt. Gut, muss natürlich auch sagen, PJ wird entsprechend motivierte Leute auch anziehen, um und die werden dann bereit sein, sowas zu machen.
Ja, ja.
Aber
ja.
Dennoch ist es doch ein guter Trend.
Ja, das. Ja.
Ja. Und auch das 40% der Leute, die den Review schreiben, geben ihren Namen preis. Hätte ich sogar erwartet, dass das sogar ein paar mehr Leute machen. Aber gut, das hat ein bisschen immer das Problem, aber das ist dennoch sollte man das motivieren. Ich versuche das auch immer zu machen, wenn ich kann.
Ja. Also jetzt wäre sozusagen für mich auch die Schnittmenge nochmal interessant. Also wie viele Autoren, die bei PJ veröffentlichen, sind denn auch gleichzeitig Reviewer bei PJ und gehen sozusagen an das Review mit demselben Mindset ran wie an die Veröffentlichung ihrer eigenen Beiträge? Na, und wie groß ist da sozusagen die nicht deckungsgleiche Menge? Also wo sind die Reviewers, die nicht gleichzeitig Autoren auf Peer Review oder als Autoren auf Peer Review unterwegs sind? Das wäre nochmal eine spannende Zahl oder ein spannendes Verhältnis.
Ja. Okay, nächster Block heißt also wieder weiter in den News, Gratification. Und da bist du auf was Interessantes gestoßen. Das ist bei mir nicht auf dem Radar gelandet, muss ich sagen.
Bei mir auch erst oder auch schon kurz, nachdem wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. Deswegen weiß ich nicht, habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm alle Kleinigkeiten. Aber worum es im Grunde geht, ist wir haben über die letzten Jahre in dieser digitalen Welt ja gesehen, dass Gamification und Badgification durchaus um sich greifen. Ne? Zum Teil als Motivation, zum Teil aber auch als sinnvolle Visualisierung von bestimmten Stufen, weil natürlich hat man immer das Problem, man würde gerne Informationen auf einen Blick erkennbar transportieren können. Und sowas wie Badges, sowas wie auch Altmetrics nutzt ja beispielsweise diesen Donut, der auf einen Blick schon allein über den Aufbau dieses Donuts und die Farbgebung dieses Donuts ein gewisses Informationspotenzial trägt. Und Badges funktionieren ja nach einem ähnlichen Prinzip, halt etwas starrer, weil du bestimmte Bereiche mit einem Badge abdecken musst. Und es gibt von Mozilla gibt es beispielsweise dieses Open Badges Projekt, was sich so zur Aufgabe gemacht hat, mal diesen Badgification-Gedanken im Netz mal auf breite Beine zu stellen und so aufzubereiten, dass man eine Funktionalität oder ein System an Badges anbieten kann, was Interessierte einfach nehmen können und für ihre Projekte anpassen können. Daher Open Badges. Und jetzt ist mir ein Artikel auf Biomade Central über den Weg gelaufen von Amy Canali, heißt sie, glaube ich. Nee, Amy Canal, genau. Die sich das Ganze mal unter dem Wissenschaftsaspekt angeguckt hat und sozusagen fragt, warum wir eigentlich in der Wissenschaft Badges brauchen. Oder für mich schwingt da eher so ein bisschen was mit, ob wir überhaupt in dieser in der Wissenschaft Badges brauchen. Und sie hat da eine Herangehensweise, die ich eigentlich ganz sinnvoll finde. Zunächst fragt sie sich, ob dieser Badge-Gedanke nicht zu verspielt ist. Ne? Weil tatsächlich, wenn du versuchst, über Zwang in dieser Wissenschaft etwas zu implementieren, was aber nicht der Ernsthaftigkeit, mit der viele an dieses Thema rangehen, genügt, dann verspielst du dir da schon wieder so ein Stückchen weit eventuelle Nutzer oder eventuelle Interessenten oder Wohlwollen oder Ähnliches. Und tatsächlich geht es ja in der Wissenschaft weniger um diesen Spielgedanken und um Be- aber trotzdem um Belohnung. Es muss, klar, es muss aber ein Belohnungssystem sein, was auf, ich sag mal, fälschungssicheren Beinen steht. Fälschungssicher ist vielleicht das falsche Wort, aber bewiesenen oder nachvollziehbaren Beinen. Und deswegen sagt sie, eigentlich sprechen wir hier nicht über Badges, sondern wir sprechen über Digital Credentials. Und da fragt sie sich, ob diese Open Badge, ob diese Open Badge Funktionalität auch für sowas benutzt werden kann oder ob man darauf aufsetzen kann, in dieser Systematik etwas für die Wissenschaft zu machen. Und sie hat sich sozusagen den Aufbau von diesen und diesen Funktionalität von diesen Open Badges von Mozilla mal angeschaut. Wie sieht eigentlich die, die auch die Anatomie von so einem Badge aus? Also wie ist der Badge an sich aufgebaut? Was sind da alles für Dinge enthalten, die sozusagen den Informationsgehalt des Badges bestimmen? Und wie könnte man das auf die Wissenschaftswelt übertragen? Und hat da, glaube ich, ganz gute Ansätze. Und das Schöne ist, wir werden da sicherlich was drüber hören, weil das Ganze ist nämlich als Vorbereitung gewesen für einen, für so eine kleine Hack-Session auf dem Mozfest, egal wie man es betont, es klingt immer irgendwie dämlich, also das Mozilla-Fest, was jetzt 24. bis 26. Oktober stattgefunden hat. Und sie hatte in dem Beitrag ganz unten ist auch das Etherpad für diese Session verlinkt. Und tatsächlich ist in dem Etherpad eine ganze Menge passiert. Und wenn man da mal so querliest, dann denkt man schon so, das könnte tatsächlich was werden. Was mich sehr freut, ist, dass immer wieder Orchid da fällt als Name, weil ich glaube, da haben sie auch einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt, wo man sowas instantan auch verankern könnte. Das finde ich super.
Also, ja, und sie bauen auch auf anderen Sachen auf. Also das war mir auch nicht bekannt. Es gibt zum Beispiel eine Taxonomie für Contribution. Also das heißt, was hat ein Autor an einem Paper gemacht? Und da gibt es schon eine fertige Taxonomie, die Wellcome Trust, MIT und Digital Sciences erstellt hat. Und das dann halt in sowas einzupflegen oder darzustellen, das ist dann, denke ich, schon einfacher, wenn man sich da schon geeinigt hat. Und ich glaube, die Hauptmotivation war wirklich, dass man damit Fähigkeiten darstellen kann, was häufig verloren geht. Wenn ich jetzt irgendwo mich bewerbe und da halt nur so ein Paper auf den Tisch lege, hat der mir gegenüber sitzt, keine Ahnung, was ich an diesem Paper eigentlich gemacht habe. Kann ich ein Paper schreiben, nur weil ich draufstehe? Vielleicht hat es mein PI geschrieben. Da ist eine Datenanalyse drin, habe ich das gemacht oder hat das der Bioinformatiker gemacht? Ja, alle solche Sachen. Das kann man damit dann sehr schön aufdröseln und visualisieren.
Also ich finde den, ich fand einfach das, sich mal da Gedanken zu machen, wie man da so eine Applikation, die es im Netz bereits gibt, auf diesen Bereich übertragen kann, fand ich sehr charmant und das hat sie irgendwie mit durchaus nachvollziehbarem Werf gemacht und ja, deswegen ist mir der nachhaltig hängen geblieben.
Guter Ansatz auf jeden Fall.
Genau, und jetzt habe ich noch, dann ist mir noch ein weiterer Blogpost über den Weg gelaufen und zwar auch ein bisschen im Nachgang zu diesem Artikel, den wir von Kaya Schilliger und Sascha Friesike heute am Anfang schon erwähnt haben und zwar von Cristobal Cobo. Von dem hat man, wenn man den das Faculty 1000 Research Blog ein bisschen mitliest, hat man von dem schon öfter mal gehört. Der äußert sich immer wieder durchaus sehr schlau und nachhaltig, vor allen Dingen zu diesen Themen. Und hatte zum Beispiel Beitrag geschrieben, den er überschrieben hat mit Rethinking the Sustainability of Open Access and Open Science. Und hat mal versucht, das ganze Thema unter so einem Nachhaltigkeitsaspekt zu beleuchten, im Sinne von, was müssten wir eigentlich langfristig ändern? Da geht es so ein Stückchen weit, er nutzt sozusagen diesen Kulturboden, über den Friesike und Schilliger auch geschrieben haben. Also was muss sich von der Einstellung der Leute her ändern? Und appliziert darauf aber so eine Business-Model-Sicht. Und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz, ganz schön zu lesenden Ansatz. Also das nur als Leseempfehlung.
Ja.
Großartig.
Ich fand den auch ganz gut, das muss ich sagen. Es ist definitiv auch gut gebündelt. So. Gut, dann tauchen wir in die News Section Tools ein. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch relativ intensiv über Google Scholar diskutiert und es gibt bei Medium einen Artikel über den Kopf hinter Google Scholar und die Geschichte von Google Scholar. Das ist sehr einblicksreich, wie sagt man, wie auch immer. Also man hat da mal ganz nette Einblicke, wie das Ganze entstand und vielleicht als kleine Lektüre in der Art. Dann habe ich noch ein Tool gefunden. Ich bin noch nicht ganz sicher, also es funktioniert sehr schnell. Es heißt Preparity und mit dem Motto Open Science Aggregated ausgestattet, wobei es eigentlich Open Science sein müsste. Vielleicht, gut, wer weiß, was sie noch integrieren. Letztendlich ist es eine Suchmaschine für Open Access Journale und Paper. Und ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, die Suche funktioniert enorm schnell. Also wenn man etwas eintippt, bekommt man sehr schnell die Ergebnisse. Das haben sie sehr gut gelöst. Ich habe jetzt noch nicht auf Vollständigkeit geprüft, also wenn ich jetzt nach meinen Sachen zum Beispiel suche, was alles da ist, aber sie versuchen das natürlich auch weiterhin auszubauen. Man kann auch Journale vorschlagen und langfristiges Ziel auch, also sie sagen zumindest 100% der Open Access publizierten Paper zu integrieren und entsprechend zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ein Startup aus Polen, zumindest sind viele von den Machern aus Polen, aus Warschau. Sollte man vielleicht auf dem Radar behalten und bekennen sie sich da zum Open Access und sagen, okay, alles andere ist uns egal, wir suchen wirklich oder wir bieten nur eine Schnittstelle zu den offenen Publikationen.
Das wäre natürlich auch ein Ansatz, haben wir letztes Mal gar nicht so richtig verfolgt, aber das wäre natürlich auch ein schönes Druckmittel, ne? Suchmaschinenintegrität, also sozusagen, dass die Verlage irgendwann sehen würden, oh verdammt, ich werde in bestimmten Suchmaschinen nur gelistet, wenn ich Open Access publiziere. Das ist so ein Stückchen weit das, wo man gerade mit dem Leistungsschutzrecht hier in Deutschland versucht, entgegenzuwirken. Genau. Aber.
Ja, interessant. Ich glaube, da müsste man erst nochmal PubMed hacken.
Ja, tatsächlich.
Na gut. Gut.
Ja, und ich habe ein Tool ausgegraben, was tatsächlich dein Bruder schon 2007 gebastelt hat.
Ich dachte schon, als ich das gesehen habe, kommt mir doch bekannt vor. Ja.
Also, Ich bin ja erstaunt, dass er das auch schon über Blender gemacht hat. Wahnsinn. Mhm. Genau, es geht um Blender. Blender ist was ich sehr sympathisch finde, weil das ein wahnsinnig mächtiges Tool ist, allerdings aus der Open Source Bewegung kommt. Blender ist sozusagen so eine 3D-Grafik-Software.
Ja, Rendering-Software.
Genau, vergleichbar 3D Max oder Maya oder sonst was. Wird mittlerweile in diversen Bereichen eingesetzt, wird mittlerweile auch in vielen Profibereichen eingesetzt, teilweise sogar zum Post-Processing oder zur Post-Pro von Realfilmen oder aber auch von Animationsfilmen und so weiter und so fort. Also es ist echt Wahnsinn, da geht eine ganze Welt auf, wenn man sich da mal mit beschäftigt. Ich muss zugeben, ich gucke mir da sehr gerne Tutorials an, so anderthalb Stunden lang, wie modelliere ich einen Ozean inklusive Wellenbewegung und sowas, kann ich super zu einschlafen. Das ist echt Wahnsinn.
Staunend und dann von solchen Sachen träumen.
Genau. Das Schöne ist, das Tool ist, wie gesagt, Open Source. Da gibt es eine lebhafte Community, die da drumherum existiert. Und du kannst in das Tool sehr viel integrieren. Du kannst da in deine eigenen Render-Mechanismen etc. schreiben. Großteil über Python. Gehen aber, glaube ich, auch noch andere Sachen. Und tatsächlich, was mir gar nicht so klar war oder worauf ich hier jetzt nicht sofort gekommen bin, kann man das Ganze natürlich auch zur Visualisierung von bestimmten wissenschaftlichen Fragestellungen nehmen, mit denen man sich beschäftigt. Das Wichtige ist sozusagen, dass man das Parsing der Daten hinkriegt auf die visuelle Darstellung. Und da bin ich jetzt halt auf auf was gestoßen, was ein Wissenschaftler an der Ruhr-Uni in Bochum mit Blender gemacht hat. Der hat nämlich ein Parametric Anatomical Modeling, wie nennt man das denn, Plugin geschrieben und hat sozusagen Blender benutzt, um seine, um die Daten, die ihm aus seiner Forschung vorlagen, zu visualisieren. Ich glaube, er hat irgendwas, einen Teil des Hippocampus, also irgendein Gehirnteil visualisiert in Blender. Mhm. Fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz spaßig, weil einfach Open Source und damit einfach frei nutzbar und wahnsinnig anpassbar. Und tatsächlich hat dein Bruder das Ganze schon 2007 gemacht.
Ja, er hat meines Erachtens Drosophila, also die Fruchtfliege, genommen, hat da Schnitte machen lassen oder selber gemacht von dem Gehirn und hat dann die neuronale Struktur, glaube ich, da entsprechend modelliert. Bin mir auch nicht ganz sicher, aber das ist, glaube ich, auf der Blender-Konferenz hat er das da präsentiert, deshalb kann man das auch relativ leicht hier mal verlinken. Und ja, kann man mal draufschauen.
Toll. Ich find das super.
Ich werde ihn nochmal darauf hinweisen, dass wir da, dass das wieder zur Sprache kam. Ja. Ja. Gut, ich bin noch über ein anderes Tool gestolpert, wobei ich das noch nicht in Gänze angeschaut habe. Und das ist auch nicht nur Open Science-mäßig oder wissenschaftsbezogen, sondern ja, das ist weitreichender und hat auch relativ starken Support von verschiedensten Gruppierungen, von der Knight Foundation, der Shuttleworth Foundation und Alfred Sloan Foundation. Es geht hierbei um eine Möglichkeit, das Web zu annotieren. Und da gab es schon viele, viele Ansätze in der Richtung. Es gibt auch ein nettes Einführungsvideo, was das mal zum Besten gibt. Und ich habe es noch nicht selber ausprobiert, muss ich gestehen. Aber das klingt vielversprechend. Und sowas könnte man natürlich auch machen, um ja, Artikel auch eigentlich zu bewerten oder zu begutachten. Und ja, also oder auch Blogposts. Wenn jemand einen wissenschaftlichen Blogpost schreibt, dann kann er das auch da machen, ohne sozusagen auf die Kommentarfunktionen des Blog-Autors entsprechend angewiesen zu sein. Also ich denke, das ist vielleicht mal ganz interessant auf dem Radar zu behalten. Ich habe es noch nicht getestet, vielleicht kann da jemand Feedback geben, aber wir bleiben mal einfach dran.
Genau. Kannst du, also das Hypothesis, kannst du dich daran erinnern, dass wir mal über ein über die Anfänge von Open Peer Review gesprochen hatten und dabei über ein Tool gesprochen haben, was das vor Jahren schon mal ausprobiert hat, offen zu gestalten über Annotation? Ja. Das ist dieses Tool. Ja.
Das ist schon so alt,
das ist dieses Tool. Und was es damals noch nicht gab, was es jetzt gibt, ist zum Beispiel so eine Chrome-Extension. Das heißt, du kannst jedwede Webseite einfach mit deinen Annotationen belegen, siehst aber auch, wenn das andere getan haben und kannst die dann abrufen. Mhm. Das ist also eigentlich ein sehr, sehr spannender Ansatz. Und da ist auch noch eine Menge geplant. Es gibt so eine Roadmap, die sie mitveröffentlicht haben, wo man sieht, was sie noch planen. Da ist sowas wie Direct Linking zum Beispiel, ne? Also dass du sozusagen über eine URL oder URI direkt auf Kommentare, auf Annotationen linken kannst. Du kannst Annotationen annotieren.
Aber gut.
Da gibt es schon einen Issue
auf GitHub.
Genau. Metriken, Statistiken wollen sie reinführen. Offline-Annotationen, die ich sehr, sehr wichtig finde, wenn das Tool wirklich erfolgreich werden soll. Also da ist eine ganze Menge noch auf der To-Do-Liste. Und wenn man sich das Ganze mal ein bisschen detaillierter anguckt, bei Hubboard haben sie das Ganze noch mal ein bisschen weiter aufgedröselt in Arbeitspakete. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was Sie da noch machen wollen.
Vielleicht kannst du mir das beantworten, denn eine ganz große Sache, die haben Sie sogar in Ihrem Introduction-Video da auch irgendwie zum Besten gegeben. Wie begegnen Sie Spam?
Keine Ahnung.
Das fände ich mal, ich denke, Sie haben es gelöst, sonst hätten Sie das nicht in diesem Video erwähnt.
Ja.
Aber das ist wohl ein Problem. Google hatte ja auch mal sowas in der Art, ne? Erinnere mich da richtig? Doch, ich glaube, ne?
Ich glaube, ja. Und es gab noch was. Ich glaube, auf Windows gab es auch mal so eine Funktion, wo du sozusagen Webseiten mit Kommentaren und sowas belegen konntest für dich selber. Und dann hat dein Browser das irgendwie wieder eingeblendet oder sowas. weiß ich nicht mehr so ganz genau.
Na gut, also es gab da schon verschiedene Anläufe. Gut. Also.
Und wo du gerade bei Hypothesis und vorher bei Medium warst, Medium, diese Blogging-Plattform, die so ein bisschen das Bloggen ja auch revolutionieren wollte, hat ja auch eine ganz spannende Funktionalität, und zwar, dass du Kommentare nicht nur unter den Blogbeitrag schreiben kannst, sondern tatsächlich an direkte Abschnitte. Was ich schon mal besser finde, wenn man sich beispielsweise auf der, wenn man in so eine Diskussion oder in so einen Diskurs eintreten will, ist es halt immer schwierig, unter einem Beitrag dann anzufangen, und dann arbeiten viele über Zitate, ne? Also dass sie sozusagen das, was oben gesagt wurde, unten nochmal reinkopieren und dann erst ihren eigenen Sermon dazu geben. Aber das wird natürlich schnell unübersichtlich, und ich finde auch diese Funktion, Kommentare direkt an einzelne Textabschnitte zu binden und nachvollziehbar zu diesen Textabschnitten liegen zu lassen und dann auch die Antworten auf diese Kommentare zu diesen Textabschnitten direkt an diesem Textabschnitt dran zu haben, das finde ich eine wirklich spannende Herangehensweise.
Ja. Gucken wir mal, was da langfristig bei herauskommt.
Genau. Und ich habe heute Morgen, als ich keine Lust mehr hatte zu arbeiten, ein bisschen mit einem Tool rumgespielt, was ich schon mal vor etwas längerer Zeit gesehen hat und dann doch wieder vergessen habe. Und zwar gibt es einen Digital Openness Index.
Schick.
Wie immer stehen da zum Teil unsere Freunde der Wikimedia Foundation dahinter, aber auch Digitale Gesellschaft und ich glaube, die Freifunker sind da noch bei und Digitale Allmende. Das ist ein Tool, wo du sozusagen jetzt erstmal auf Deutschland und auf die deutschen Bundesländer dir angucken kannst, wie hoch sozusagen ihr digitaler Offenheitsindex ist. Und das Ganze kannst du nach Farben auswählen und filtern. Du kannst ja also die Bereiche Open Data, Open Source, Open Infrastructure, Open Policy und Open Education angucken. Und wenn man das mal so für Berlin macht, dann kriegt man tatsächlich so einen richtigen Index. Also du siehst bei Open Data in Berlin, der liegt der Index bei 4,9, bei Open Education nur bei 3,3 und so weiter und so fort. Also da kann man ganz nett auf einen Blick erkennen, wie die sozusagen in dieser ganzen Open Everything Debatte aufgestellt sind. Mhm. Kannst dir aber auch noch Details einblenden lassen, und dann siehst du tatsächlich die dahinterliegenden oder hinter diesen aggregierten Daten liegenden Punkte, die erfüllt sein müssen. Also,
Weißt du, wie der berechnet wird? Das frage ich mich die ganze Zeit, wie dieser Index kalkuliert wird.
Wenn ich das richtig verstanden habe oder wenn ich das richtig vermute, hast du sozusagen einen Fragenkatalog. Und du hast beispielsweise 20 Fragen zu Open Data, von denen sind 47 irgendwie mit Ja beantwortet und tendieren damit in Richtung offen, und dann die restlichen 53 sind mit Nein beantwortet und tendieren dann halt in Richtung nicht offen, und daraus wird dann sozusagen so ein Gesamtpunktestand gewählt, und darauf wird dann der Index gebildet.
Also wie auch immer das berechnet wird, die Hessen sollten sich was schämen.
Allerdings.
Also das wird hier so in so einem Bubbleplot dargestellt, der so nett interaktiv ist und so. Und die Hessen sind hier eine sehr, 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 sehr kleine Blase im Vergleich zu allen anderen. Es gibt größere wie Berlin, und ja, Berlin ist das größte, Hamburg und so ist auch ganz gut dabei. Aber Hessen ist sowas von klein. Und das sage ich als ehemaliger Hesse. Ja. Also, ja. War ja. Na gut.
Genau.
Gibt's noch Luft nach oben.
Das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz nett.
Schön, ja. Schöne Sache. Ja, dann haben wir noch unsere Kategorie unter den News. Ich habe es mal Activism genannt. Wobei das eine da fast schon wieder rausfällt. Gut. Das nehme ich vielleicht sogar ganz raus, weil mir das gar nicht so gefällt. Ich fange mal mit das anderem an. Und zwar gibt es eine Petition zu wissenschaftlicher Software auf change.org, die letztendlich bewirken möchte, dass Wissenschaft, dass Software in der Wissenschaft als entsprechend wichtige Kontribution wahrgenommen wird und auch gewertschätzt wird. Das ist eine Initiative des Software Sustainable Institute, das in UK zu verorten ist. Und die haben halt verschiedene Forderungen und man kann hier entsprechend unterschreiben. Die Anzahl an Unterstützern ist noch relativ gering. Ich weiß gar nicht, bis wann das geht. Siehst du das? Ich habe es ja nie offenbar da. Ne, auf jeden Fall, die wollen das entsprechend, dass das entsprechend anerkannt wird, solche wissenschaftlichen Softwaren, dass es als essentieller Bestandteil auch wahrgenommen wird und entsprechend auch wie soll ich das sagen, in die Bewertung von Leuten mit einberechnet werden kann. Ist natürlich eine relativ abstrakte Sache. Also man hat jetzt nicht irgendwie konkrete Punkte meines Erachtens, die man dann implementieren kann.
Ja.
Aber allein der Wille zählt.
Leider auch auf change.org. Ich neige ja immer dazu, alles auf change.org nicht zu unterschreiben, weil ich vollständig nicht einverstanden bin mit den AGBs. Also change.org hat ja leider in den AGBs stehen, dass sie die Daten auch zu Werbezwecken an Dritte geben dürfen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein No-Go für so eine Petitionsgeschichte. Aber manche sind halt einfach auf change.org und trotzdem unterstützenswert. Insofern verlinken wir auf jeden Fall.
Ja, gut. Dann gibt es noch einen Blogpost zum unseren Mission Statement. Wir hatten das ja erwähnt, die AG Open Science von der Open Knowledge Foundation wurde ja gegründet und wir haben uns hinter einem Mission Statement formiert, das wir zusammen ausgearbeitet haben. Und da gab es jetzt einen kleinen Blogpost zu der ganzen Sache, wer mal ein bisschen Hintergrund haben möchte. Und da wird dann auch entsprechend nochmal auf das Dokument meines Erachtens verwiesen. Und letztendlich ist es die erste Version, die wir dann zusammen geklöppelt haben. Vielleicht ändert sich das eines schönen Tages, aber das ist jetzt der momentane Status und man kann sich da auch entsprechend eintragen. Dazu gibt es eine, das ist ein bisschen geeky, aber man muss halt über GitHub machen, da gibt es ein Dokument mit Unterstützer und da kann man sich entsprechend eintragen, macht einen Merge Request und dann wird das mit reingemerged. Mhm. Ja, da haben wir eine ganze Weile dran gearbeitet.
Und ich bin gespannt, was sozusagen die nächsten Aktionen sein werden. Denn da sind eine Menge Leute dabei, die einfach Lust haben, sich da einzubringen. Deswegen finde ich das ganz spannend.
Mhm, genau. Ich habe noch die Sektion Sonstiges. Da habe ich ein paar Sachen reingetan, die ich jetzt noch nirgendwo unterbringen konnte und zwei Punkte hatte. Wieder einmal ein kleiner Hinweis von Ulrich Herb. Und zwar gibt es einen Artikel auf Heise, wo beschrieben wird, dass Mathematiker, vielleicht ist das bekannt, also die eine sehr wichtige Software aus dem Hause Wolfram. Die Firma heißt auch Wolfram, ne? Genau.
Also die
Wolfram Research.
Genau, ne? Firma hinter der wahnsinnigen Suchmaschine Wolfram Alpha. Ist so unfassbar, genau, dieses Ding.
Also dieser Steven Wolfram ist irgendwie ein Genie, also muss man echt einfach sagen, aber hat das halt sozusagen eine proprietäre Software rausgebracht und da wurde nachgewiesen, dass es da teilweise zu Fehlern in den Berechnungen kam. Und ich habe als kleinen Hinweis oder als kleine Motivation ein Gegenbeispiel, wo das bei offener Software auch war. Und zwar, ich will da gar nicht so weit ins Detail gehen, aber wenn man Sequenzen sucht oder vergleicht, also ich habe eine Datenbank mit Sequenzen und ich habe eine andere Sequenz, die ich vielleicht in dieser Datenbank finden möchte, um zu wissen, okay, dieses Protein oder diese DNA-Sequenz gibt es schon in einem anderen Organismus und dann kann ich vielleicht Funktionen oder sowas ableiten. Und da gibt es das Tool BLAST unter anderem und auch andere Tools, die eine sogenannte Blossom 62 Matrix nutzen, was eine gewisse evolutionäre Distanz darstellt, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es in dieser Matrix einen Fehler und über viele Jahre wurde das so genutzt und aufgrund der Tatsache, dass es Open Source ist, konnte das irgendwann rausgefunden werden und korrigiert werden. Und vor allem konnte es relativ leicht gemacht werden, während es bei Mathematiker, selbst wenn man weiß, dass ein Fehler drin, kann man den jetzt nicht selber korrigieren. Nur so als kleine Anmerkung am Rande. Und dann, hast du noch was
dazu? Ist tatsächlich das Paper, was wir dazu verlinken oder was du verlinkt hattest, ist tatsächlich das nächste, was ich gerade über den Open Access Button markiere, weil es liegt bei Nature Biotechnology und ja. ist fucking Close Access.
Ja, mehr Kulpa. Aber gut, wir machen unseren Marker dran.
Genau.
Und dann böse. Genau. Ich habe noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Oder hast du noch was dazu
beizutragen? Nee, mach erstmal, ich komme dann zum Marker zurück. Hm?
Okay. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar geht es um Urban Agriculture, und so ist auch der Name dieses Podcasts. Und da ist nicht irgendjemand dahinter, sondern Dixon Depomier und Vincent Racaniello. Und das sind zwei sehr bekannte Stimmen aus der Podcast-Welt, die beide in dem Podcast This Week in Virology, This Week in Parasitology und der Vincent ist auch in This Week in Microbiology. Und das sind, wer das nicht auf dem Schirm hat, das sind allesamt wirklich klasse Podcasts. Also wer sich jetzt zum Beispiel über Ebola informieren möchte, der kann sich mal diese paar Professoren, also es sind noch mehrere Leute mit dabei, es sind nicht nur die, aber es ist halt eine Gruppe von Professoren, die wirklich tief, tief in diesem Feld drin sind und sich über derartige Sachen unterhalten, teilweise neue Paper rauskramen und die diskutieren und auch andere Wissenschaftler noch mit einladen, diskutieren. Das ist eine sehr tolle Sammlung an interessanten Gesprächen. Und seit, ich glaube, April diesen Jahres haben sie dieses Urban Agriculture Podcast gestartet. Und ich bin noch nicht ganz durch. Soll heißen, ich habe noch nicht alle Folgen angehört, die jetzt da sind, aber sie ziehen das auch historisch auf, erzählen erstmal, was ist Landwirtschaft und welchen Einfluss hat das auf unsere Gesellschaft gehabt und stellen das sehr plastisch dar. Ich finde das echt in ihrer gewohnten, sehr hörenswerten Art und Weise machen sie das. Also wer in der Richtung mal was hören möchte, dem sei dieser Podcast wärmstens empfohlen und dieses Vertical Farming und sowas, das ist ja auch gerade ziemlich hip. Und ich denke, das ist eine solide Grundlage von ein paar Wissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen.
Jo. Wer dazu noch mehr Podcast-Empfehlungen haben möchte, hier nochmal ganz kurz der Hinweis auf eine Folge dazu, die wir schon gemacht haben, wo wir nämlich mal so ein bisschen Tür und Tor in unsere Podcatcher und Blog-Catcher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, RSS-Reader gewährt haben. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Folge das war, 23, 22, 20, irgendwie sowas in dem Dreh. Wir verlinken es auf jeden Fall.
Genau, wir verlinken es, wenn es jetzt nicht gerade noch schnell aufpoppt. Tralalalala, ich hab's ja. News-Konsum 21.
21, sehr gut.
21.
Wo du gerade Marker sagtest. Tatsächlich hatten wir ja letzte Folge schon angesprochen, dass unsere Idee, mal in wissenschaftsorientierten Podcasts kenntlich zu machen, welche Paper, auf die man verlinkt, in Open und welche Closed sind. Hatten wir schon gesagt, dass die Jungs vom Methodisch Inkorrekt Podcast das schon eingeführt haben. Ganz hervorragend.
Vorbildlich.
Genau. Das Dumme war bloß, dass die Herren noch nicht das Open Show Notes Feature nutzen, was wir mittlerweile nutzen für das Show Notes veröffentlichen und formatieren. Und die Herren vom Methodisch Inkorrekt Podcast können das natürlich einfach über ein Bild einpflegen, das über eine URL dann einfach reingeholt wird. Das funktioniert leider, oder zumindest habe ich es nicht hingekriegt, bei den Open Show Notes nicht. Und ich habe dazu schon im GitHub der Open Show Notes vor längerer Zeit ein Issue eröffnet und habe jetzt nochmal kommentiert darunter, weil ich komme einfach nicht zur Rande. Und solange das noch nicht von den Open Show Notes selbst implementiert ist, was meiner Meinung nach entweder gar nicht passiert oder leider noch lange dauern wird, je nachdem wie beschäftigt die Damen und Herren sind. Vielleicht hat da jemand, der so ein bisschen, Ahnung vom Programmieren hat, die über meinen sehr, sehr beschränkten Horizont hinausgeht, mal Lust, da vielleicht was zu basteln und mir vielleicht mal einen Hinweis zu geben, wie ich das denn anstellen könnte. Ich verlinke einfach mal auf den Kommentar, den ich da in den GitHub-Issues hinterlassen habe. Vielleicht hat da ja jemand mal Zeit und Muße.
Genau, das wäre sehr schön. Gut, dann es ist mal wieder soweit. Wir haben die News abgearbeitet.
Juhu.
Und haben jetzt Zeit für unser Hauptthema. Ja, denn dieses Mal wollen wir uns wieder mit einem großen Hauptthema auseinandersetzen. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist deine Show jetzt.
Verdammt, ich habe doch jetzt schon so viel geredet.
Ja, es ist manchmal ein bisschen unausgeglichen. Nee, aber es geht um Open Educational Resources, also offene Bildungsressourcen. Und ich denke, du also zumindest so von dem, was ich hier sehe, du stehst da schon bis zum Ärmel drin und ich habe da vielleicht so einen kleinen Blick drauf geworfen. Aber vielleicht machen wir mal so einen kleinen Einstieg, was das überhaupt ist.
Genau, also wir haben uns vor längerer Zeit mal überlegt, was sind denn so Themen, die man machen könnte und zu was kann man selber was sagen und zu was sollte man sich unbedingt Gäste holen. Open Education und Open Educational Resources ist schon was wir, worüber wir heute nochmal sprechen wollen. Aber ich denke, das Thema bietet sich besonders mittlerweile tatsächlich auch daran an, dann nochmal dort ein bisschen tiefergehend einzusteigen und dann sich vielleicht zu einer weiteren Folge nochmal jemand ins Haus zu holen, der einem darüber über bestimmte Aspekte nochmal sehr viel genauer Auskunft geben kann. Auf jeden Fall ist Open Education was so ein Stückchen weit, habe ich das Gefühl, so ein bisschen wie das stiefmütterliche Kind behandelt wird oder wurde in diesem ganzen Open Knowledge, Open Everything Konglomerat. Ne? Also Open Access ist so da eher das Rocket-Thema sehr weit vorne, schon relativ breit aufgestellt. Open Science ist so ein bisschen das Hipster-Thema, habe ich das Gefühl. Also es ist sehr an Fahrt genommen, an Wahrnehmung auch genommen. Es ist noch nicht so richtig breitenwirksam da, aber zumindest das Schlagwort hört man doch durchaus sehr oft mittlerweile, besonders in den Kreisen, die sich damit halt auseinandersetzen. Und Open Education und Open Educational Resources ist halt nur unter einem Aspekt jetzt mit einem Mal sehr viel bekannter geworden, nämlich unter diesem Aspekt MOOCs, also Massive Open Online Courses.
Wobei die gar nicht mal immer alle offen sind, muss man natürlich auch sagen.
Genau.
Also rein von der Definition her.
Aber das Ganze ist natürlich schon einiges länger da als jetzt die MOOCs und steht sozusagen unter dem Aspekt, dass offene Bildung natürlich genauso zu diesem ganzen Themenkomplex gehört wie alles davor. Und gerade in der Wissenschaft ist Bildung natürlich essentieller Teil von Wissenschaften. Also auch die Lehre gehört eigentlich immer zur Wissenschaft dazu. Also Forschung und Lehre machen sozusagen als Tandempaar dann die Wissenschaft komplett.
Genau, ist eng verzahnt und man muss sich ja auch den wissenschaftlichen Nachwuchs heranzüchten. Das ist ja ganz wichtig, dass da das Wissen nach unten weitergegeben wird und nach unten weitergeben. Das klingt schon fast ein bisschen hierarchisch, aber ja, dass es sozusagen an die neuen Generationen weitergereicht wird. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man da Mittel hat, das effizient zu gestalten.
Ja. Und Open Education ist sozusagen der Ansatz, nicht nur Wissensvermittlung zu betreiben, sondern es ist tatsächlich der Ansatz, Bildung wirklich frei verfügbar und frei gestaltbar zu machen. Und da spielen Open Educational Resources ein ganz gehöriges Thema, also das zur Verfügung stellen, das Erstellen, das Weitergeben und die Nutzung von freien Lern- und Lehrmaterialien, also als Träger von Bildung, die man ja mit Open Education auch weitergeben will und frei verfügbar machen will. Und das ist ein sehr spannender Bereich, weil da ganz viele Dinge zusammenkommen, die wir auch bei Open Science beispielsweise haben. Also da ist so ein Konsumteil dabei, also das Konsumieren von Lernmaterialien. Da ist aber genauso so ein aktiver Teil dabei, nämlich das Erstellen von Lehrmaterialien und Lernmaterialien. Da ist die Distribution von Lehr- und Lernmaterialien dabei. Und all diese Aspekte zusammen sind eigentlich ein sehr komplexer und ein sehr, sehr spannender Themenbereich.
Hm. Ja, da kommen viele Sachen zusammen, das Rechtliche, das Technische und auch das Kulturelle.
Genau. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin?
Ich meine, vielleicht sollte man mal ein paar Beispiele sagen. Es ging natürlich auch, dass man einmal vielleicht so beziehungsweise vielleicht die Problematik auch darstellt. Also vielleicht habe ich da einen naiven Ansatz und oder naives Denken, aber man muss das auch gar nicht auf dem universitären Level sehen, sondern kann das auch schon bei Schulbüchern und sowas sehen. Ich glaube, es gibt eine Menge Verlage, die eine Menge Geld damit machen, dass irgendwie alle paar Jahre ein neues Schulbuch rausgegeben wird, komplett vom Scratch entwickelt. Und das zahlen wir als Steuerzahler und frage ich mich jetzt, kann man das nicht effizienter gestalten, wenn man solche Mittel, wenn man sagt, okay, ich habe einen Verlag, der das für mich gestaltet, okay, aber es muss unter einer Creative Commons Lizenz sein, die Bilder müssen zum Beispiel in einer Vektorgrafik abgelegt sein, dass man sagt, okay, das Buch ist in Deutschland gut angekommen, jetzt macht man eine Übersetzung für Spanien oder sowas in der Art. Und das kann man auf diesem Schullevel schon, denke ich, ganz gut durchsetzen und auch auf Universitätslevel kann man das Gleiche ja für Vorlesungen eigentlich auch angehen. Mhm. Und ich sehe halt bei meinen Vorlesungen immer das Problem, bei meinen Vorträgen immer das Problem, dass da natürlich noch die Verzahnung in die eigentliche Wissenschaft noch stärker ist und man da an die üblichen Copyright-Sachen sogar noch stärker vielleicht sogar aneckt oder beziehungsweise das weniger beeinflussen kann. Ich würde es mal so als Beispiel sagen, wenn ich jetzt einen Talk gebe und irgendwie noch auf ein Review verweise und da irgendwie ein tolles Bild drin ist, dann kann ich meinen Vortrag nicht mehr unter einer Creative Commons Lizenz packen, weil ich sozusagen ein anderes Bild einbinde. Und oder korrigiere mich, wenn ich da jetzt rechtlich auf dem falschen Dampfer bin, aber meines Erachtens ist das dann problematisch. Mhm. Das Gleiche ist auch, wenn ich Forschung von meinen Kollegen darstelle. Ich habe es gesagt, ich bin ja relativ, mache sehr viel mit Kooperationspartnern. Das sind nicht mehr meine Kernprojekte, sondern das mache ich für andere. Wenn ich sowas reinpacke, kann ich das auch nicht einfach unter einer Creative Commons Lizenz machen. Das heißt, da eckt man schon an vielen Sachen an. Für das Bild sehe ich eine Lösung, und zwar, dass man die Talks auf GitHub packt, dazu im Makefile und Runscript packt und dieses Bild dann runtergeladen wird und dann in die LaTeX-Datei eingebunden wird. Also das geht schon, aber ist jetzt ein bisschen aufwendiger und vielleicht nicht für jeden etwas. Also sprich, auch hier ist eigentlich die Verzahlung in Open Access zum Beispiel auch leicht zu sehen, denn wenn man jetzt rein hypothetisch alle Journale und alle Reviews, die man entsprechend einbinden könnte oder Bilder beziehen könnte, wenn die Open Access wären, dann wäre das auch sehr einfach, sehr viel einfacher, die eigenen Vorlesungs- oder Materialien entsprechend auch freier zu gestalten. Mhm. Ja, das ist sozusagen das Problem aus der Praxis, aber ich denke, wir können jetzt auch von der anderen Seite das aufrollen.
Genau. Also Das Thema ist auch schon ein bisschen älter. Das hat man ja schon mal bei Open Access, dass diese Themen sich lange, lange ankündigen und dann irgendwann sozusagen in so ein Schlagwort kanalisiert werden. Und es gibt schon Mitte der 90er sozusagen die ersten Ansätze, die in diese Richtung tendieren. Damals aber halt noch nicht unter diesem Schlagwort Open Educational Resources firmierten. Das erste, was sozusagen ein einschneidender Schritt war, als sich die Free and Open Source Software Bewegung dazu entschlossen hat, sozusagen diesen Schritt zu gehen und Wissen frei zur Verfügung zu stellen, zu teilen, aber auch gemeinsam zu B- und erarbeiten. Das war so Ende der 90er. Und ein bisschen breiter aufgestellt wurde das Ganze als mit dem MIT, einem der renommiertesten Colleges renommiertesten University der Ivy League Universitäten hergegangen ist und gesagt hat, so, und wir machen jetzt mal eine Plattform, auf denen wir einen Teil unserer Kurse offen und frei zur Verfügung zu stellen, und haben mit dieser haben dazu eine Software entwickelt, die MIT Open Courseware nennt sich das Ganze, mit der sie das machen konnten, wo sozusagen die softwareseitige Plattform erstellt wurde, aber diese Plattform auch gleich mit Inhalten aus dem eigenen Hause befüllt wurde. Mhm. Und das war so ein erster Schritt, wo wahrnehmbar wurde, dass da ein Player sich nicht nur mit diesem Thema auseinandersetzt, sondern sich mit diesem Thema identifiziert und wirklich den Schritt geht, weg von der Überlegung, was würde passieren, wenn, sondern zu sagen, wir machen das jetzt und wir stellen da unsere Kurse rein. Und ich glaube, das war so das erste wahrnehmbare Signal, auf dem dann tatsächlich auch viele angefangen haben aufzusetzen, sowohl softwareseitig, weil diese MIT Op Courseware tatsächlich auch unter einer offenen und nutzbaren Lizenz zur Verfügung stand, als auch sich mit diesem Gedanken wesentlich stärker auseinanderzusetzen.
Wann ging das los? Wann haben die damit angefangen?
2001, glaube ich. 2001, 2002, so in dem Dreh.
Das ist wirklich früh. Also für mich irgendwie, meine erste Assoziation mit der ganzen Thematik sind eigentlich Wikibooks. Aber das ist ja später gekommen.
Ja. Ne?
Also das ist für mich eine klassische Open Educational Resource, finde ich. Also ja, aber das ist ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderes Umfeld. Das ist, und sehr viel später. Ne?
Genau. Was ich sehr spannend finde und wo man so ein Stückchen weit sich angucken kann oder mal abschätzen kann, inwieweit das wirklich einen Impact hatte, ist, dass 2002, also kurz nach der Gründung von der Open Courseware oder der zur Verfügungstellung von der MIT Open Courseware, gab es ein UNESCO-Bildungsforum. Mit dem Titel Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries, wo man also so schon mit unter diesem Schlagwort Open Courseware, also das so eine Art Branding, was das MIT in die Welt gerufen hat, unter diesem Aspekt schon angefangen hat, das Thema für Bildungsdistribution zu erörtern. Und es gab eine ganze Reihe von diesen Konferenzen, die sich diesem Thema gewidmet haben, wo Experten zusammengekommen sind, um darüber zu diskutieren, aber auch um gemeinsam Leitlinien oder Missionen oder Leitbilder zu erarbeiten, wo man denn eigentlich hin will. Und im Laufe der Zeit gab es zwei große Erklärungen, die sich explizit zum Thema Open Education geäußert haben. Das eine ist 2007 oder 2008, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, die Cape Town Open Education Declaration, in der neben Open Access auch tatsächlich Open Education und Open Educational Resources als Bekenntnisse drin standen. Unterzeichnet wurde das Ganze von mittlerweile 250 Organisationen und über 2400 einzelnen Personen von Rang und Namen. Und im Nachgang dazu denke ich, vielleicht könnte man fast sagen, als nicht Erweiterung, aber vielleicht als, wie heißt es denn, um das Ganze ein bisschen spezifischer zu machen, ein bisschen greifbarer zu machen, sozusagen in der Ausformulierung dieser etwas grober orientierten Leitlinien, hat die UNESCO weiter daran gesetzt, das Thema zu verankern, und es gab eine Paris Open Educational Resources Declaration, die, glaube ich, 2012 kam. Und die schon sehr viel konkreter einzelne Aspekte beleuchtete, beispielsweise die Lizenzproblematik, also das ganze Recht, die rechtliche Beleuchtung von Open Educational Resources, Empfehlungen dazu gab, aber auch klare Ziele schon definiert hat.
Und die, also das heißt, die UNESCO war dann sozusagen der Driver von der ganzen Sache, oder ich meine, gibt es da jetzt verschiedene Player in der ganzen Sache, die das angehen, oder was sind da die großen Gruppierungen, die sich der Sache annehmen?
Also ich glaube, die UNESCO hat auf der obersten Ebene, auf der internationalen Ebene natürlich immer eine gewisse Bedeutung. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die der Schritt, der große oder der den großen Durchbruch brachte, weil klar, die UNESCO schreibt viel Papier und Papier ist geduldig, das ist ja immer so die Argumentation, die man sagt, aber tatsächlich gibt es auf der Ebene halt niemanden, der das Thema auch so unbefangen beleuchten kann. Ja. Tatsächlich gibt es aber verschiedene Player auf verschiedenen Ebenen, also sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen mit der UNESCO und tatsächlich dann auch wieder auf der wirtschaftlichen Ebene. Gerade in den letzten Jahren sind natürlich viele Player auf der wirtschaftlichen Ebene dazugekommen, weil das Thema Open Educational Resources natürlich auch einen sehr direkten Link zu so einer wirtschaftlichen Sicht hat, weil es nämlich in die Existenzwelt der Schulbuchverlage beispielsweise sehr direkt auch eingreifen kann.
Klar. Klar, da sind dann auch entsprechende Kräfte, die dagegen wirken wollen. Ja.
So, jetzt muss ich mal überlegen, wie man denn jetzt am besten weitermacht. Es ist gar nicht so einfach, das sozusagen aus einer, wenn man eigentlich keine Ahnung davon hat, im Sinne von, wenn das nicht das täglich Brot ist, zu versuchen, das Ganze verständlich mal herzuleiten. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, kann auch nicht meine Aufgabe sein.
Nein, ich denke, der Zielstellung dieser Folge ist es, erstmal das Thema zu umreißen und genug Grundlage zu geben, dass wenn man mal Leute einlädt, die tiefer in der Materie drin sind, dass die nicht ganz von null anfangen müssen, sondern entsprechend bei ihrem Projekt dann entsprechend loslegen können. Ja, wobei, die können natürlich auch noch ein bisschen was zur Allgemeinen zu der ganzen Sache sagen, aber müssen da nicht ganz bei A anfangen.
Also was wir vielleicht mal machen können, ist uns mal anzugucken, was sozusagen in diesen Open Educational Resources eigentlich drinsteckt. Also das sind ja Lern- als auch Lehrmaterialien. Ne? Lernmaterialien kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen. Das kann von Schulbüchern über Videos, wenn man in die E-Learning-Welt eintaucht, so ziemlich alles sein.
Interaktive Spiele vielleicht sogar.
Genau. Auf der Lehrmaterialseite kann man sich das unter so einer Lehrersicht auch noch vorstellen. Ne? Das ist sozusagen alles das an ich nenne es jetzt mal Rohmaterialien, was ich benutzen kann, um meinen Unterricht zu gestalten. Was jetzt der Kernpunkt an der Stelle bei den Open Educational Resources ist, ist, dass ich das Ganze unter einer bestimmten Lizenz nutzen kann. Es gibt eine Reihe von Verlagen, die Material kostenfrei auch Lehrern zur Verfügung stellen. Die können dann irgendwie so ein Set an Fragen für Tests und Klausuren verwenden, die können Handouts verwenden und so weiter und so fort. Alles Mögliche gibt es da. Dürfen sie dann aber beispielsweise nur verwenden, müssen im Zweifel sogar dafür zahlen, dürfen sie aber nicht verändern, nicht adaptieren und sind auch nicht gezwungen, im gleichen Atemzug das, was sie an Veränderungen dort vorgenommen haben, auch wieder zur Verfügung zu stellen. Und das ist sozusagen der Unterschied, den es bei Open Educational Resources gibt. Das Material, was ich nutzen darf ich in der Art nutzen, dass ich es nicht nur für mich nutzen darf und zur Anwendung bringen darf, sondern ich darf es auch adaptieren, ich darf es verändern. Ich darf es für meine Möglichkeiten anpassen. Ich muss es dann aber auch wieder unter derselben Lizenz zur Verfügung stellen, so dass sich sozusagen so eine Sammlung an Materialien entwickelt, die sowohl in der Breite dann irgendwann ausdifferenziert werden, als auch in der Tiefe ausdifferenziert sind.
Und wenn wir von Share-alike-Sachen reden.
Genau. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Aspekt. Und jetzt kann man sich fragen, okay, Nutzung ist sozusagen das, was eine der Richtungen von Open Educational Resources ist. Aber auch die Erstellung ist natürlich ein sehr, sehr spannender Aspekt. Also warum gehe ich nicht her und sage als Lehrer, nun gut, ich habe ohnehin die Aufgabe, die ich meinen Schülern oder Studenten stelle, macht mir doch mal bitte zu bestimmten Themenstellungen kleine Vorträge, bereitet mir das Thema mal in einem Vortrag auf, bereitet mir das Thema in einer Zusammenfassung schriftlich auf und so weiter. Das heißt, ich könnte da auch hergehen und sagen, sowas könnte ich beispielsweise machen unter dem Aspekt, das, was dort an Arbeit reingesteckt wird, tatsächlich auch weiterzugeben und für andere nutzbar zu machen, als offen zur Verfügung und frei zur Verfügung stehenden Lehrmaterialien.
Hm. Der Lehrer wird ja vom Steuerzahler bezahlt, dann kann die Arbeitszeit auch entsprechend in solche offenen Materialien investiert werden.
Genau.
Und letztendlich geht es hier wie bei allen Sachen wieder sozusagen um gewisse Freiheiten. Das heißt, frei nicht im Sinne von Freibier, sondern im Sinne von Freiheit. Das heißt, man hat die Freiheit, diese Veränderungen durchzunehmen, Sachen zu verändern, weiterzugeben. Das übliche Pattern, was sich sozusagen aus der Open-Source-Bewegung in die Open-Content, Open-Data und alle solche Sachen etabliert hat. Mhm. Ja. Und ja, bei Büchern, da haben wir sogar ein konkretes Beispiel, an Schulbüchern hatten wir schon mal konkrete Beispiele angesprochen, dieses Schulbuchomat von, was auf Start Next auch als Aktion mal lief. Die letztendlich, ich glaube, es ging darum, ein Biologiebuch zuerst zu gestalten für eine gewisse Klassenstufe. Und ich glaube, das ist auch noch am Laufen, die ganzen Sachen. Beziehungsweise die haben verschiedene Sachen am Laufen in der Art. Also das ist, denke ich, auch eine schöne Sache. Das ist genau. Ein erster Ansatz, wo das sozusagen jetzt mal von der Community kommt und nicht von oben.
Genau. Das ist überhaupt ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt. Es gibt tatsächlich schon eine ganze Reihe von Anlaufstellen, in die man sich oder wo man hingehen kann, wenn man Ressourcen jetzt schon mal haben möchte. MIT Open Courseware ist nach wie vor ein Angebot, was existiert. Wie gesagt, da ist sowohl die Plattform nutzbar als auch die Inhalte auf der Plattform nutzbar. Aber es gibt auch noch andere. Es gibt die Open Educational Resource Commons. Das ist sozusagen das Projekt, was, ich glaube, die Wikimedia Foundation gemeinsam mit Creative Commons beispielsweise auf die Beine gestellt hat, wo es auch eine Menge von Materialien zur Verfügung gibt. Eigentlich aus diversen, aus den unterschiedlichsten Bereichen, also aus den unterschiedlichsten Disziplinen, aber auch unterschiedlichste Materialarten, also von Textbüchern über Video-Lectures gibt es bis hin zu Courses, Datensätze, Audio-Material, Artikel, alles Mögliche. Interaktive Geschichten kann man sich darunter laden. Das ist auch etwas, so ein Katalog, der sehr breit aufgestellt ist. Man kann das Ganze dann auch noch über verschiedene Level betrachten. Also ob ich jetzt beispielsweise für die Schulbildung was suche, ob ich für die universitäre Bildung was suche oder ähnliches. Da ist das eine relativ gut ausgestattete Anlaufstelle. Aber tatsächlich gibt es auch in Deutschland erste Angebote. Da gibt es beispielsweise das Zum-Wiki. Ich bin mir immer nicht sicher, was eigentlich das, was die Abkürzung ist, ZUM. Mhm. Irgendwo hatte ich es mir hingeschrieben. Aber ich habe es wieder.
Sie verstecken sich gut da dran, ja. Vielleicht Impressum oder so. Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet.
Genau. Okay. Also da gibt es das Ganze als sozusagen als deutschsprachige Variante. Da gibt es eine ganze Reihe von Materialien auf Deutsch, auch wieder in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, in den unterschiedlichsten Klassenstufen, in den unterschiedlichsten Disziplinen und auch zu den unterschiedlichsten Materialtypen. Das ist so eine Anlaufstelle. Die zweite, die mir noch was sagte, ist For Teachers. For im Sinne von vier. Da bin ich allerdings nicht so ganz sicher, ob hier wirklich ausschließlich OER-Material zu finden ist. Mhm. Sprich also, ob die Lizenzen so gestaltet sind, dass ich das Material auch verändern darf, adaptieren darf und dann wiederum zur Verfügung stellen sollte. Aber auch da gibt es eine ganze Menge an verwendbarem Material. Alles noch nicht so groß und weit gediehen wie die englischsprachigen Angebote, aber das beobachten wir öfter mal in diesem Bereich.
Ja, genau. Und dann gibt es auch noch Wikibooks und Wikiversity, kann man nicht auch noch in die Ecke stellen, ne?
Absolut, und ich habe gerade mal nachgeguckt, als du vorhin sagtest, Wikibooks, das ist tatsächlich auch schon sehr, sehr früh entstanden, nämlich 2003.
Mhm. Ah, okay. Ja, ich dachte, das sei später, aber das ist wirklich in der frühen Phase schon von Wikipedia mitgestartet worden sozusagen.
Ja. Genau, der Knackpunkt ist, oder einer der Knackpunkte ist, wie gesagt, so eine rechtliche Komponente. Das ganze Thema Lizenzen spielt da eine Rolle, also was für eine Lizenzen ich da verwende. Im Grunde spielen auch da wieder die drei großen, bekannten, freien Lizenzmodelle eine Rolle. Also diese FOSS-Lizenz, Free and Open Source Software-Lizenzen. GNU kam von der FOSS, genau. Also die General Public License, GNU General Public License spielt da als ein Lizenzmodell eine Rolle. Und natürlich die Creative Commons Lizenzen, wobei man da wieder darauf achten muss, dass welches Lizenzmodell dann dahinter steht, oder?
Genau, das Share-alike ist ja eigentlich der GPL-Äquivalent, also dieses Virale, dieses Copyleft ist damit mit eingewebt, währenddessen das, wenn wir jetzt mal Creative Commons by, das ist mehr so BSD-Style, ne? Also sozusagen, du musst mich zitieren, aber du hast dann die Freiheit zu machen, was du damit möchtest. Und das ist immer diese Definition, was ist Freiheit?
Genau.
Welche Freiheit gebe ich dir?
Das, was man ja öfter hört, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist ja so eine Kritikperspektive, ne? Und das, was man da in Deutschland zumindest am meisten hört, finde ich, ist, also je nachdem, aus welcher Ecke man hört, aber wenn man aus so einer Wirtschaftsperspektive guckt, dann hört man sehr oft das Argument, ja, aber das ist ja die Domäne der Schulbuchverlage und wovon sollen denn die Schulbuchverlage leben, wenn dann auf einmal jeder sein eigenes macht? Und dann kann man aus so einer inhaltlichen Perspektive kommen und da hört man oft das Argument, ja, aber was passiert denn, wer sichert uns denn die Qualität, wenn da jeder an seinen eigenen Materialien rumschreibt? Mhm. Tatsächlich ist das natürlich ein Fall, den man beachten muss. Also alles das, was man an Open Educational Resources erschafft, was da im Umlauf ist, ist natürlich nicht automatisch die höchste Qualität, sondern obliegt natürlich auch wieder einer Qualitätsprüfung. Also auch da, das ist aber auch in Schulbuchverlagen nicht anders, ne? Auch da, wenn es Autoren gibt, die für Schulbuchverlage Schulbücher schreiben, auch die schreiben das nicht und dann wird es sofort veröffentlichen, sondern auch da gibt es eine Qualitätsprüfung. Und das Gleiche muss natürlich auch in der im Fall von Open Educational Resources passieren. Also auch da ist eine Qualitätsprüfung nicht ad acta gelegt, bloß weil es offen und gemeinsam und kollaborativ entwickelt wurde. Mhm. Das ist natürlich was denke ich mal, die Verlage durchaus sehr gut machen könnten, ne? Also wo sie sozusagen den Vorteil hätten in dieser Bewegung, weil das ist ja tatsächlich ihr Steckenpferd, das Aggregieren, das Zusammenführen, das Publizieren und den Schritt dazwischen, die Qualitätssicherung von diesen Materialien. Ich bin mir bloß immer nicht sicher, was, wo da die Argumentation ist, weswegen man sich da nicht mehr reinbegibt.
Ja, ist natürlich klassisch, ja, es werden wieder Arbeitsplätze abgebaut oder sowas in der Art. Muss gar nicht mal sein, wenn man jetzt einfach sagt, man konstruiert diesen, oder man gibt zur Not einer professionellen Instanz den Auftrag, wieder diese Sachen zu entwickeln, aber halt unter offenen Lizenzen, dann ist das zumindest mal gar nicht ganz so gegeben. Aber ja, das ist halt der Wandel. Das ist halt so, und nur um eine ABM für solche Leute zu haben, dann auf solche Möglichkeiten zu verzichten und damit, ja, wenn man es harsch sagt, dem Nachwuchs den Zugriff auf solche Sachen zu verwehren, das kann ja eigentlich nicht die Motivation sein. Mhm. Oder das ist ja, ist ein gewisses Dilemma, aber ich denke, das Gute überwiegt hier dermaßen klar auf Seiten der offenen Ressourcen. Das ist, ja, es ist vielleicht unsere Sozialisierung wieder, aber ich denke, das Potenzial, was wir darin sehen, ist einfach sehr viel größer als das Risiko, was man dann eingeht, dass irgendwelche Leute dann ihre Schulbuchverlage dicht machen müssen.
Ja, das ist, also es gibt, ich glaube, da gibt es halt immer Argumentationen, die man nur aus dieser Perspektive nachvollziehen kann, wenn man sozusagen die Augen vor allen anderen Perspektiven verschließt. Also ganz klar mit so einer Innensicht heraus versucht, das zu betrachten, und die fällt mir dann immer schwer.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, insbesondere in den letzten 3 Jahren, so ab 2011, fand ich, hat sich das tatsächlich gehäuft, auf die man mal hinweisen kann. Denn das ist ganz spannend, wenn sich jemand mit diesem Thema Open Educational Resources unter so einer quasi objektiven Sicht auseinandersetzt. Und da haben insbesondere zwei sind mir da ins Auge gefallen. Das eine ist ein Bericht, der sich vor allen Dingen mit dem Lernen in der digitalen Gesellschaft auseinandersetzt und in diesem Collaboratory entstanden ist. Also dieses von Google initiierte Co-Lab, wo verschiedene Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen und miteinander genau an solchen Themen arbeiten und Berichte schreiben. Da sind so Leute dabei, unter anderem wie die Open Knowledge Foundation, Vereinzelte Fraunhofer Institute, Creative Commons, das DFKI, W3C, Wikimedia spielen da mit. Und da gibt es eine Veröffentlichung, jetzt habe ich das Jahr wieder nicht parat, ich bin ja auch super, die sich mit so einem Wettbewerbsaspekt auseinandersetzt und mal aus dieser Perspektive auch auf das Thema OER guckt. Spannenderweise übrigens geschrieben von David Klett, der ja selber als, ich glaube, so Business-Modeler in einer Klett-Gruppe, also einem der Informationsverlage für Lehrer, selber tätig ist. Mhm. Der hat sozusagen in diesem Co-Lab mitgewirkt und maßgeblich an diesem Bericht mitgearbeitet. Der ist durchaus sehr lesenswert. Können wir mal verlinken. Und eine neue Veröffentlichung oder zeitlich recht neue Veröffentlichung dazu kommt explizit aus der Berliner Sicht. Nämlich eine vom TSB, diesem Technologiezentrum, heißt das, glaube ich, Technologiestiftung Berlin, finanzierte Studie, die der Leonard Dobusch mit zwei Co-Autoren geschrieben hat, mit Maximilian Heimstedt und Jennifer Hill, die sich mit Open Educational spezifisch im Markt Berlin auseinandersetzen und so eine Benchmark-Studie gemacht haben, um mal die Potenziale von OER in Berlin auszuloten. Und haben sich tatsächlich mal sehr breit damit auseinandergesetzt, auch mit der Anwendertypologie von OER. Haben sich mal diese Erklärungen angeguckt, also die Pariser Erklärung, die Kapstädter Erklärung, an wen die sich eigentlich so richten, also aus welcher Perspektive die sozusagen auf das Thema schauen. Haben sich OER-Praktiken angeguckt, haben sich dann spezifisch nochmal das Berliner Bildungssystem angeschaut und geguckt, wo würden da eigentlich sinnvollerweise OER greifen. Gibt es einen bestimmten Bereich, den man identifizieren kann, wo sie sich besonders anbieten würden oder ähnliches. Und das finde ich ist schon sehr, sehr spannend. Ist ein wirklich ausführliches Stück geworden. Ich habe wirklich auch bloß ganz kurz reingeguckt und bin mal so drüber geflogen. Aber die beiden seien auf jeden Fall empfohlen. Mhm. So, jetzt muss ich wieder zurück in meine Themenliste, bevor ich hier vergesse, was ich jetzt als nächstes sagen wollte. Genau, also was mir halt schwerfällt, ist, ich habe halt so eine Beobachterperspektive. Ne? Es fliegen halt reihenweise mal so Schlagworte an einem vorbei und man kriegt dann immer so eins, zwei Dinge mal ein bisschen genauer mit, weil man auch ausführlichere Berichte darüber liest. Tatsächlich ist aber so eine, kann ich so eine Entwicklung bei OER schwer nachvollziehen und schwer nachzeichnen. Also so eine konstante Entwicklung, wo du sagen kannst, das war der erste Schritt, darauf folgt der zweite Schritt. Mhm. Das ist so ein Stückchen weit wieder so Insellösungstum.
Ja, aber das finde ich jetzt gar nicht unerwartet in einer gewissen Weise. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert, dass sich dann verschiedene Leute zu einer Idee Gedanken machen oder zu einem Konzept Gedanken machen und dann das implementieren und dann wird das vielleicht irgendwann in einer Konsolidierungsphase wieder zusammengefügt. Ich denke, wir sind da noch sehr früh dabei und ich sehe halt, oder vielleicht ist auch meine Wahrnehmung wieder nur, ich habe das nicht quantifiziert, dass in den letzten Jahren doch sehr viel in der Richtung geht und also auch große Player, also ich würde die MediaWiki Foundation und sowas schon als solches bezeichnen und die scheinen da noch eine Menge Infrastruktur zu bieten und auch Konferenzen und derartige Sachen anzubieten. Natürlich wäre das nette, wenn jetzt der Bundestag oder keine Ahnung, der Weltrat beschließen würde, okay, ab jetzt machen wir alle unsere Bildungsressourcen frei. Aber das ist utopisch und deshalb sind diese Insellösungen wahrscheinlich der erste Schritt dahin, bis sich dann diese Inseln irgendwie so nahe kommen und dann zu größeren Flecken werden und sich das dann vielleicht wieder auch in offenen Standards oder offenen oder größeren Lösungen dann wieder ergießt. Meine Hoffnung. Mhm. Aber wir sehen das ja bei anderen Sachen auch so. Mhm.
Also es gibt halt zumindest wahrnehmbarer jetzt verschiedene Akteure, die nicht nur in dem Planungsstadium sind, sondern sehr explizit auch in die Umsetzung des Ganzen versuchen zu gehen. Im letzten Jahr gab es einen großen Aufruf vom Stifterverband, der nannte sich MOOC Production Fellowships ausgeschrieben hatte. Das heißt, man hatte Preise ausgeschrieben für die Ausgestaltung oder beziehungsweise für die Planung von MOOCs und hatte dann die 250 oder die 100 besten, ich bin mir nicht mehr sicher, ausgewählt, die dann auch wirklich umgesetzt wurden. Das heißt also, es gab dort Einreichungen, die sagten, ich möchte gerne einen MOOC, also einen Kurs machen zum Thema XYZ. Hier ist folgendes Konzept, so und so sollte es aufgebaut sein und haben sich damit mit diesem Konzept beworben. Ich glaube, es gab über 200 Konzepte, die da eingereicht wurden. Und dann wurden die, ich weiß nicht mehr genau, wie vielten es waren. Es wurde ein gewisser Anteil ausgewählt und wurden dann prämiert mit einer Zahlung von x-tausend Euro. Ich glaube, 25.000 Euro waren es, die man dann nutzen konnte, um diesen MOOC wirklich umzusetzen. Also das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja.
Was aber ganz schön an dem ganzen Ding war, ist, dass man dann tatsächlich im Nachgang zu diesem, zu dieser Ausschreibung, zu diesem Wettbewerb, der gemeinsam mit iVersity stattfand, ist auch ein Player, den man schon länger kannte, vornehmlich aber als so eine Plattform, wo Lehrer ihre eigenen Materialien zur Verfügung stellen konnten. Was dann halt passierte, ist, dass die abseits derjenigen, die bezahlt umgesetzt wurden, man tatsächlich auch gesehen hat, dass andere Kurse umgesetzt wurden, und zwar von den Leuten selber. Und das ist dann, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz spannender Aspekt. Klar ist, dass von der Qualität her muss man dann Abstriche machen. Ne? Auch 25.000 Euro sind halt einfach viel zu wenig Geld, um so ein Ding wirklich voranzutreiben. Und gerade die, die das dann in Eigenregie gemacht haben, obwohl sie da nichts an Preisen bekommen haben, das ist halt dann Herzblut, was da reingeht. Und dann klar kann man dann argumentieren, ja, aber Qualität und so funktioniert das ja nicht. Aber was man halt gesehen hat, ist, dass da wirklich auch Leute sind, die A, sich mit dem Thema beschäftigen, B, Konzepte ausarbeiten, die sie für umsetzungsfähig und für funktionell halten. Und C, auch wenn sie keine Prämien bekommen haben, das einfach gemacht haben, weil sie gedacht haben, okay, jetzt sind wir schon den ersten Schritt gegangen, jetzt wollen wir auch nicht aufhören. Und das fand ich zumindest eine ganz, ganz, ganz spannende Erkenntnis.
Stimmt, es sind nicht immer monetäre Gründe, die einen motivieren, zum Glück.
Genau. Und was mir dann noch aufgefallen ist, wo du gerade MediaWiki sagtest, ist, dass es in den letzten Jahren auch zunehmend wahrnehmbare Veranstaltungen zu dem Thema gab. Gerade dieses Jahr ist es mir aufgefallen mit der OER.de14-Veranstaltung, also so einer Konferenz, die von unter anderem von Wikimedia und der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert wurde, zum Thema die Zukunft freier Bildungsmaterialien, die sehr, sehr gut A, besucht war, B, hochkarätige Speaker hatte und echt interessante Vorträge anzubieten hatte und C, das Ganze so öffentlich begleitet hat, wie nur irgendwie möglich. Das heißt also, viele von den Interviews, die im Rahmen dieser Konferenz stattgefunden haben, viele von den Vorträgen sind tatsächlich in Video- und Tonform vorhanden und abrufbar. Und das Wiki dazu verlinken wir einfach mal. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Da kommen auch die üblichen, das übliche Who is Who aus diesem Bereich Open Educational Resources zur Sprache und sind im Interview oder geben einen Vortrag, den man sich mal anschauen kann.
Ja, das wurde auch sehr gut nach außen getragen. Also ich glaube, meine Twitter-Timeline war ziemlich voll von den ganzen Sachen. Also das ist schon, wurde gut gecovert und hat der Sache eine gewisse Größe verliehen.
Ja. Ja. Auch wirklich interessante Beiträge. Und das Ganze gab es schon 2013. Da kann man sich also auch ein bisschen so über den Zeitverlauf mal informieren. Es gibt noch andere Veranstaltungen, besonders im US-amerikanischen Raum. Die Open Education Conference beispielsweise 2013, die Open Ed in 2014. Beides Konferenzen, die in den USA stattgefunden haben. Und jetzt im nächsten Jahr steht die Open Education Global an. Das ist eine Konferenz, die aus dem Open Education Consortium heraus entstanden wurde. Einer der Akteure, die international sich in diesem Bereich als Konsortium organisiert haben, sind sowohl sowohl wie sagt man das, NGOs, genau. NGOs dabei, sind aber auch Unternehmen dabei. Und das ist, glaube ich, von den Teilnehmern her die größte Konferenz zu dem Thema. Findet nächstes Jahr dann in Kanada statt, im Banff National Park. Mhm. Ah, super, allein deswegen lohnt sich das schon.
Kann man mit dem Urlaub verbinden, ja.
Genau.
Aber das ist ja auch interessant, das ist ja auch ein größerer Player, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dieses Open Educational Consortium. Das ist ja auch nicht zu verachten.
Genau, es gibt so ein paar nennenswerte Zusammenkünfte. Ich glaube, relativ neu ist die Open Educational Alliance. Das sind vor allen Dingen Industrieunternehmen, wenn ich das richtig sehe. Das Open Educational Consortium ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus NGOs und Industrieunternehmen, aber auch Governmental Players, glaube ich. Dann gibt es auf europäischer Ebene, wie nennt man es, Informationsinitiative, nennt sich Open Education Europa, die mal versuchen, auf der europäischen Ebene zu gucken, was gibt es eigentlich alles so für Kurse, was gibt es so für MOOCs unterschiedliche, was gibt es, wo findet man Ressourcensammlungen, welche Institutionen sind in dem Bereich tätig. Das Ganze für Europa so aufgegliedert, dass man halt auch nach den entsprechenden geografischen Sachen das Ganze sich zusammensuchen kann. Da findet man eine ganze Reihe von Papers, von Berichten, die sich mit dem Thema inhaltlich auseinandersetzen. Also das ist zumindest so auf europäischer Ebene ein ganz guter Informationshub, den man da ansurfen kann.
Okay.
Genau. Wir haben so ein die uns wohlbekannte Open Knowledge Foundation ist da natürlich auch nicht untätig in dem Bereich. Es gab, ich glaube, es gibt so eine Open Educational Working Group, die sich da sehr bemüht um das Thema. Und ich weiß, dass wir da zumindest noch nicht gesprochen hatten, aber wir hatten in einigen Folgen schon mal diese offenen Buchprojekte, diese Booksprints, besonders von der, genau, von der TIB Hannover beispielsweise gehostet. Sowas gab es 2013 schon in Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel und der Open Knowledge Foundation zum Thema Open Educational Resources, nämlich den Second Open Education Handbook Booksprint, wo sozusagen genau nach demselben Prinzip einfach die Autoren und Autorinnen zusammengekommen sind und an diesem Tag konzertiert an diesem Buch gearbeitet haben, also das Ganze konzeptionell auf die Beine gestellt haben, inhaltlich sich angeguckt haben, was sind eigentlich die Artikel, wo will ich mitarbeiten inhaltlich. Dazu gibt es einen Beitrag im Blog der Open Education Working Group, den man ganz, ganz gut weglesen kann, der das Ganze so im Nachgang betrachtet.
Stimmt, das ist natürlich auch ein großer Player.
Genau. Was es dann noch alles so für Player gibt, ich hatte schon gesagt, die Bundeszentrale für politische Bildung hier in Deutschland halte ich dafür einen sehr guten Player, weil er so mit dem Anspruch von Objektivität, die haben so einen ganzen Strategiezweig, würde ich sagen, wo sie sich mit dem Thema digitale Bildung auseinandersetzen. Und in dem Rahmen ist natürlich Open Educational Resources eines der Schlagwörter, um das sie sich da kümmern. Da sind sie auch ganz, ganz gut unterwegs. Ja, und dann hört mein mein fürchterliches Halbwissen.
Ich finde das schon ziemlicher Fundus. Also ich, wie schon gesagt, ich bin da weniger bewandert. Ich habe ein paar Sachen angelesen, aber du hast das dann mit deinem Vorlauf hier dermaßen erschlagen.
Ja, das Schlimme ist, ich höre mir das so, ich höre mich selbst reden und denke so, meine Güte, also wenn jemand in das Thema einsteigt, ist das jetzt, glaube ich, überhaupt nicht die Richtung, die er braucht. Aber tatsächlich ist es, wie ich schon gesagt hatte, also es gibt also zwei Herangehensweisen. Entweder du machst das Ganze chronologisch, da fehlt mir aber sozusagen genau diese Chronologie, also in eine zeitliche Abfolge zu bringen, was jetzt eigentlich, was vielleicht auch bedingt hat. Oder du gehst so vom Allgemeinen ins Spezielle. Aber das Problem ist, es gibt so ein paar allgemeine Sachen, wo ich denke, naja, das habe ich schon einigermaßen begriffen. Und dann gibt es aber auch sehr, sehr spezielle Projekte, die mir so im Kopf rumschweben. Und das so auf so eine Landkarte zu verbringen und mit einem Narrativ zu verweben, das gelingt mir, glaube ich, nicht. Was aber auch, glaube ich, genau der Grund ist, weswegen wir uns da nochmal jemanden einladen sollten.
Genau, das soll jetzt ja nur die Grundpfeiler legen, an denen man sich dann aufhängen kann.
Genau. Es gibt aber tatsächlich ein paar Podcast-Empfehlungen, die ich noch loswerden kann, wo nämlich genau sowas mal passiert ist, die man sich so als Nachgang, wenn einen das Thema interessiert, auf jeden Fall mal anschauen sollte oder anhören sollte vielmehr. Das Aktuellste, was da mir über den Weg gelaufen ist, ist eine Episode aus dem Medienradio von Philipp Banse, der den Leonard Dobusch zu Gast hatte, genau nämlich zu dieser Studie Open Education in Berlin, wo er sehr ausführlich über die Herangehensweise in dieser Studie, über die Entstehungsgeschichte und vor allen Dingen über die Findings in dieser Studie spricht. Das lässt sich sehr gut anhören, weil der Leonard auch eine sehr angenehme Art und Weise hat, einen das Thema begreiflich zu machen. Was mir noch über den Weg gelaufen ist, sind zwei Podcasts der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich mal im Dialog zwei Experten zum Thema OER vors Mikro geholt haben und eine Folge mit Wilfried Hendricks gemacht haben, der ehemaliger Professor für berufliche Bildung und Arbeitslehre an der TU hier in Berlin ist. Und zum Zweiten mit Elli Köpf, die ist Projektmanagerin im Bereich Bildung und Wissen bei Wikimedia Deutschland. Und mit den beiden wurden einfach mal etwas tiefergehende Interviews geführt und auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Ansatzpunkt. Und dann gibt es noch einen Spezialfall. Es gibt ein weiteres, tatsächlich ein Podcast-Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung, nennt sich Hashtag PB21 und beschäftigt sich mit Web 2.0 in der politischen Bildung. Und da gibt es einen sehr spannenden Podcast, eine Episode, nämlich die Episode 37, die sich mit Open Educational Resources in Schweden beschäftigt. Und tatsächlich sind die nordischen Länder uns in dem Thema ein bisschen voraus.
Ja, dieses Learnify, ne? Das ist mir irgendwo anders schon mal auf den Radar
gekommen.
Genau.
Und Herr Brahm ist da im Gespräch mit Jöran Moos-Mehrholz, den, wenn man sich mit dem Thema Open Education in Deutschland beschäftigt, den man auf jeden Fall kennt. Das ist so eine Dreiviertelstunde ungefähr, wo Herr Brahm da mal so einen Einblick in das Universum, was Learnify da in Schweden aufgebaut hat, gibt, was auch sehr, sehr spannend ist. Und sehr hörenswert. Und dann gibt es einen Beitrag, aber eher so eine Art Feature von der TU München, nämlich dem Pädagogik-Talk zum Thema Open Educational Resources, wo man oder wo sich die Macher dieses Podcasts oder dieses Formats den Christian Spannagel eingeladen haben. Mathematikprofessor in Heidelberg, glaube ich. Sehr, sehr junger Mensch. Also tatsächlich sehr junger Professor, wie ich finde. Ganz eigensinniger Mensch, weil auch absolut erkennbar. Ne? Lange Haare, Metal-Fan hat man als Professor vielleicht nicht ganz oft. ist sehr umtriebig im Bereich Open Science und Open Education. Und ist auch ein sehr spannendes Gespräch. Ist so ein bisschen featuremäßig gemacht, ein bisschen Interview. 12 Minuten, also kurz und knackig mal was für zwischendurch. Und das letzte ist tatsächlich ein wiederkehrendes Podcast-Format von Lehrern. Und ich hoffe, ich sag nichts Falsches und sie nehmen es mir nicht übel, nämlich von Guido Brombach und Felix Schaumburg, die zusammen den Podcast Bildung Zukunft Technik machen und sich immer mal wieder zusammenfinden und über ihre eigenen Projekte, über ihre eigene schulische Aktivitäten reden, über Barcamps, die sie besucht haben und so weiter und so fort. Sind, glaube ich, beide wirklich Lehrer an Schulen. Und haben natürlich so eine nette Innensicht. Verlieren sich manchmal so ein bisschen in Tools, was aber auch.
Das kennen wir doch irgendwo, ja.
Genau. Was aber auch mal eine spannende Einsicht ist. Also so Tools für die Planung von Unterrichten, für die Planung und Gestaltung von Lernmitteln und so weiter und so fort. Ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt einfallen, wo man direkt mal weiterhören kann. Aber wie gesagt, ich denke, das ist lohnenswert, wenn wir uns zu dem Thema auf jeden Fall nochmal jemanden hier als Gast ins Open Science Radio holen und der mir dann fürchterlich auf die Hände schlagen wird, was ich dessen da alles für Unsinn erzählt habe.
Hat er ein paar Ansatzpunkte vielleicht? Ach, ich glaube es nicht, das klang doch alles sehr vernünftig. Ich denke, es geht ja ums Umreißen des Grundthemas und das haben wir, denke ich, oder hast du ganz gut gemacht, von daher sei uns das dann verziehen. Ja, haben wir irgendwelche Ausblicke? Eigentlich nicht, ne? Ich überlege gerade, es steht nichts an, die Open Access Week ist durch, alle sind erschöpft und müssen sich wieder dem Alltag widmen.
Ja.
Warst du auf irgendeiner Veranstaltung von der Open Access Week?
Nee. Ich bin momentan irgendwie nicht so richtig unterwegs in der Eventlandschaft, obwohl es jetzt ein paar wirklich spannende Sachen gegeben hat. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Manches ist ja offen abrufbar, dann kann man sich den einen oder anderen Vortrag nochmal anschauen. Das ist ganz, ganz günstig. Vielleicht findet da noch, falls jemand von den Zuhörerinnen oder Zuhörern da eine Empfehlung hat, was man sich anschauen kann, immer gern her damit.
Genau.
Oder auch, vielleicht war jemand auf irgendeiner Veranstaltung und hat drüber berichtet, geblockt oder ähnliches. Dann lasst es uns wissen.
Ja, dann haben wir es eigentlich fast. Ne? Wir haben gleich auch wieder die 2 Stunden locker
geknackt. Ja. Wie immer. Naja.
Wie immer. Das ist jetzt, damit müssen Leute wie immer leben. Und durch die verbesserten Kapitelmarken kann man das Ansteuern jetzt natürlich auch besser noch durchführen. Von daher ist das, denke ich, dann kein
Abbruch. Das denke ich auch. Ja gut, dann bleibt uns nur zu sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie immer stehen euch alle Kanäle zur Verfügung, um uns Lobpreisungen, aber auch Kritik, Korrekturen und Themenwünsche anheimzustellen. Und dann soll es das für die 26. Ausgabe gewesen sein.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss.